Beachte bitte unseren Disclaimer.
Herzlich willkommen beim neuen Aktienpodcast mit dem im T-Shirt hier sitzenden Marcel und ich habe ein Pullover und Hemd an, Philipp. Mein Name ist natürlich immer noch Philipp.
Ja, und ich bin der nicht frierende Marcel. Ja.
Ist dir nicht kalt?
Nee, gar Wahnsinn. Nicht. Also es ist zwar kühler geworden, aber es ist mir noch absolut warm und du hast mich ja schon mit Kaffee verpflegt. Insofern geht's mir gut. Heute die Folge 203.
Ja.
Depotrückblick steht wieder an, denn der Monat August ist vorbei. Und unser Sponsor der heutigen Folge ist die Consorsbank. Und natürlich auch Soli,
die
auch natürlich mit dabei sind. Und ich möchte gleich mal vorweg,
bitte,
Philipp, es den Hörerinnen und Hörern sagen, warum sie eigentlich dranbleiben sollten. Weißt du warum?
Warum?
Weil uns langfristig folgen hilft. Ich hatte die Woche, und das möchte ich gleich mal vorwegnehmen, ein interessantes Gespräch während einer Aktion im Rahmen einer unternehmerischen Tätigkeit.
Ja.
Und da bin ich einem Menschen begegnet, der von sich aus sagte, als er gerade, es ging um das Thema Starbucks, dass er dort Aktionär ist.
Er sagte das von sich aus.
Von sich aus. Ich habe ihn gefragt, und dann sind wir ins Gespräch gekommen und er sagt, ich bin Starbucks-Aktionär. Und ich sagte, oh cool, und wie lange schon und so. Und dann sagt er tatsächlich 1996.
96?
Philipp, genau, der hat seit 1996 Starbucks-Aktien. Und das ist immer schön so als Beispiel mal für das, was eben noch lange ist.
Wo war die Aktie?
Genau, das habe ich als erstes geschaut und 1999 war sie bei $3. Jetzt ist sie bei 100 etwa.
Oh Gott.
Kannst du dir vorstellen, wie groß der Zinseszinseffekt für den Herrn ist, der, ich sag mal, jetzt innerhalb von 27 Jahren eigentlich ein Depot aufgebaut hat, alleine mit dieser Position, weil man muss sich auch bedenken, 1996 waren die Gebühren für den Kauf, für den Verkauf ja noch viel höher. Das heißt, man ist nicht mit einer Position von 500 D-Mark damals reingegangen, sondern hat man sicherlich ein bisschen mehr in die Hand genommen. Da war das eben nicht so einfach, wie das eben heutzutage ist.
Ui, also, hat er dir was gesagt?
Die Rendite kann man ja in etwa berechnen.
Aber also, hat er dir gesagt, seinen Einstiegskurs?
Nee, haben wir nicht direkt drüber gesprochen, aber es muss ja in dem Richtung
weißt
sein.
Weißt du, wie hoch die jährliche Dividende ist aktuell? Ich hab's hier auf.
Hm?
53 Dollar Cent im Quartal, das mal 4 sind, $2.12.
Ja.
Also vermutlich hat er schon eine Dividendenrendite von fast 100%, wenn nicht sogar mehr.
Genau, und er sagte auch, dass alleine die Dividenden von McDonald's, weil er hat genauso lange übrigens auch die McDonald's-Aktie, mittlerweile schon lange das Investment schon wieder rein haben. Und da haben wir natürlich beide so ein bisschen gegrinst und ich dachte so, sehr schön. Ein tolles Beispiel und damit wollte ich gleich mal zum Einstieg hier das Thema nutzen, weil wir müssen die langfristige Brille haben. Alle, hier geht's nicht schnell, wir wird man nicht schnell reich. Also herzlich willkommen, wer dachte, schnell reich, es ist das falsche Format für euch. Hier geht's wirklich langfristig mit einem Ziel vor Augen nach oben und dann kann man beruhigt in die Rente gehen und hat trotzdem ein sehr schönes Leben.
Ich habe auch etwas dabei, warum es sich lohnt, heute dran zu bleiben.
Bis zum Schluss?
Bis zum Schluss, definitiv. Und Marcel, ich sage dir eins. Es gibt noch keinen anderen Podcast, der rausgehauen hat, dass die Jahresendrallye nämlich genau heute passiert. Und ich habe den Beweis heute mitgebracht. Okay. Ich habe ihn beim Einkaufen gesehen. Er steht hier hinter. Und soll ich dir, Jahresendrallye passiert wann? Natürlich zum Jahresende.
Macht Sinn.
Und soll ich dir zeigen, was ich heute gekauft habe? Was ich dabei habe?
Ja.
Für alle, die da draußen gerne spekulieren, habe ich dabei die ersten Spekulatius. Also, liebe Spekulanten, es ist offiziell, wenn ihr spekulieren wollt, es gibt jetzt wieder Spekulatius.
Ja,
31. August 2023. Ich rufe sie hiermit offiziell aus, die Jahresendrallye. Und wir wissen es ja auch, wir haben heute schon gesagt, wir haben gestern schon die Bücher zugemacht beim Depot.
Das stimmt.
Und sind die Depots heute im Plus?
Ja, stimmt.
Dank der Spekulatien, der Spekulanten. Also, wenn ihr spekulieren wollt, Spekulatius gibt's ab jetzt im Supermarkt. Deswegen habe ich das dabei.
Cool, nicht schlecht.
Ich habe noch ein paar coole Themen dabei. Also, was erwartet euch heute definitiv? Wir sprechen nochmal, ich habe ein tolles Interview gehabt mit dem ehemaligen Deutschlandchef von Gorillas. Mehr dazu gleich. Dann sprechen wir natürlich über ein Unternehmen, welches ich auch im Depot habe. Johnson & Johnson. Ganz frisch. Die Deutsche Bank möchte ein Unternehmen übernehmen, wo wir bestimmt auch Zuhörerinnen und Hörer haben, die davon betroffen wären. Weiter geht es dann mit meinem Top der Woche. Und da führe ich dich nochmal in deine Kindheit zurück.
Oh.
Wir sprechen über Windkraft, denen anscheinend im Moment die Puste ausgeht. Dann sprechen wir über unsere Aktien, was wir gekauft, verkauft haben. Und ganz Neues, ihr wisst es selber, wir haben unseren Fonds. Wir kaufen wieder bei unserem Partner und kommentieren, abonnieren, liken. Lohnt sich total. Also kommentieren auf jeden Fall. Warum? Weil wir jetzt ein neues Gewinnspiel starten. Das geht immer 4 Wochen von Depotrückblick zu Depotrückblick könnt ihr einen Fondsanteil von uns gewinnen. Übertragen wir euch dann auch bei unserem Partner der Consorsbank. Dann habe ich eine richtig, richtig coole Investmentidee dabei und da kann man profitieren vom ARM-IPO. Also okay. Ich glaube, das ist jetzt die dritte Woche in Folge und es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben, weil ich werde noch näher erklären, wieso es sich nicht lohnt, beim IPO einzusteigen. Aber warum lohnt es sich denn auch noch bei deinen Themen heute etwas zuzuhören und zu kommentieren natürlich, weil dann ist man automatisch jetzt dann auch schon im Lostopf für das Gewinnspiel ein Fondsanteil unseres Wikifolios.
Ja, das ist einfach leicht zu erklären, lieber Philipp, weil schon mal die Quartalszahlen sehr spannend waren in dieser Woche, zumindest die wenigen, die stattgefunden haben. Außerdem gibt es auch bei Novo Nordisk einiges Neues, darüber möchte ich informieren.
Ja.
Wir haben eine Übernahme als Aktionäre, sehen wir das, von Denner hier, die auch sehr spannend ist, wie ich finde. Es gibt Neuigkeiten aus dem Hause Shopify. 3M hat diese Woche auch nochmal einen Paukenschlag rausgehauen und es gibt einen Flop der Woche, der sich im Immobilienthema wiederfindet. Insofern auch hier wieder prall gefüllt unsere heutige Timeline. Wollen wir mit den Quartalszahlen anfangen?
Please.
Ganz klassisch. Und da möchte ich direkt einsteigen mit Salesforce. Ich bin investiert, also da schon mal noch der Disclaimer-Hinweis. Und hier muss man sagen, hui, das sieht gut aus, weil über den Analystenschätzungen, klar, Umsatz ist eigentlich so im Rahmen, muss man sagen, weil prozentual ist jetzt keine große Überbietung da, aber auch gewinnseitig hat man richtig schön gesehen, dass eben Anfang des Jahres Leute entlassen wurden, was natürlich jetzt hier in den Gewinnzahlen sich niederschlägt. Und insgesamt muss man auch sagen, man hat die Guidance hochgesetzt, also der Ausblick ist nach oben gesetzt worden in Sachen Umsatz, in Sachen Cashflow, in Sachen Marge, in Sachen Gewinne selbst. Also all das sehr, sehr gut, deswegen die Aktie zu Recht im Plus und auch durchaus deutlich für einen, ja, ich sag mal, mittlerweile fast schon defensiv, teilweise defensiv Pferd, muss man ja sagen. Aber 11% Wachstum konnten sich eben doch sehen lassen im Vergleich zum letzten Jahre. Und das finde ich gut. Ich bleibe deswegen auch natürlich weiter investiert. Ich sehe das ganz sehr langfristig und finde, es waren gute Zahlen. Auch charting sieht es ganz gut aus.
Also, wer natürlich richtig gut eingestiegen ist, der ist Anfang Januar eingestiegen. Hut ab. Aktuell natürlich, wir haben jetzt hier schon in einem Jahr fast 40%, year-to-date sind wir bei 64%. Ich würde jetzt gar nicht mehr dran denken zu verkaufen.
Ja, verkaufen definitiv nicht und sich auch nicht, aber auch nicht bremsen lassen vor, wenn ich überzeugt bin zu kaufen. Das würde ich auch nicht machen, schon deswegen, weil man natürlich nicht nur rechnen darf von Anfang des Jahres, ne? Also nur von dem Tief aus immer zu gehen und dann die Rendite da herzunehmen, ist natürlich auch Quatsch, weil wenn man dann schon ein halbes Jahr eher raufzieht, plötzlich ist die Rendite bei null.
Ja.
Also da muss man ja auch irgendwo auch den Weitblick haben. Das ist klar. Außerdem, wir sind beide investiert, CrowdStrike.
Ja.
Auch Zahlen gebracht.
Die hätten heute das Depot nochmal nach oben gehievt.
Genau.
Muss man wirklich
da
so
wir
zu
ja
sagen,
heute zum Donnerstag aufnehmen, zum 31. August, haben wir natürlich die Zahlen vom 30. August gecuttet. Das heißt, die heutige Performance ist eigentlich nicht mit drin, würde aber natürlich hier nochmal positiv Auswirkungen haben auf das Gesamtdepot. CrowdStrike deutlich im Plus, also fast 10%. Hier sieht man auch ganz klar, dass die Gewinne deutlich Fahrt aufnehmen. Man hat hier auch das Rekord-Cashflow Quartal, also aller Zeiten bisher gehabt. Auch der Umsatz lag durchaus deutlich drüber mit 36,7% im Vergleich zum Jahresquartal, also des letzten Jahres, ist das auch wieder ein ordentliches Wachstum. Und ganz wichtig, wie ich finde, immer die Kennzahl Annual Recurring Revenue, das heißt die wiederkehrenden Umsätze, ist eigentlich so das Abo, sprich der sogenannte Dauerauftrag, könnte man auch sagen, für der jeweiligen Kunden. Und der stieg im Jahresvergleich auch bei 37% an. Das ist ziemlich deutlich. Auch hier wieder $200 Millionen mehr Umsatz nur durch diese wiederkehrenden Umsätze.
Wahnsinn.
Auch der Ausblick, die Prognose, komplett draufgesetzt. Das ist auch sehr, sehr erfreulich für alle, die beteiligt sind oder Anteile halten. Und ich glaube auch, dass man hier weiterhin ordentlich fährt, wenngleich auch natürlich die Volatilität hier nicht ohne ist. Also das muss man abkönnen, dass auch mal die Aktie mal ein bisschen stärker sich bewegt. Aber mittlerweile muss man sagen, ich meine, das Unternehmen macht 3 Milliarden Umsatz. Klar ist diese Wertung relativ hoch. Klassisch für den Bereich, für den Sektor. Also gerade Cybersecurity hat ohnehin einen Aufschlag, weil man kommt ja eigentlich nicht drum rum.
Ja.
Das darf man ja auch nie vergessen. CrowdStrike ist auch nicht betroffen von der Thematik, die Microsoft anbietet. Microsoft möchte das Thema ja angehen. Da gibt es andere, die vielleicht eher einen Konkurrenzdruck spüren könnten. Hier in dem Falle eigentlich ein sehr, sehr guter Player, der auch, ich sag mal, sich sehr schön konzentriert auf diesem Markt und wie gesagt, schon ganz schön reingewachsen. Ich glaube, als wir die das erste Mal im Depot hatten, hatten die noch nicht Quartalsumsätze oder Jahresumsätze von einem Jahr, hatten noch nicht mal die gehabt. Ne?
Also das war meine Corona-Aktie.
Genau, ich glaube, da waren die noch bei 700, 800 Millionen Umsatz und jetzt sind sie auch schon bei 3 Milliarden. Also Da sieht man auch mal, wie die Unternehmen mitwachsen.
Was ganz interessant ist, wenn man sich die Investorenpräsentation von CrowdStrike mal anschaut, dann geben sie eigentlich Investmentideen, weil sie haben eine Übersicht gepostet über Cloud-Plattformen, die die Welt verändern. Im Bereich Cybersecurity ist natürlich klar, ist es CrowdStrike, Security Cloud, HR Cloud. Was denkst du?
Also HR für Human Resources, also sprich im Personalmanagement.
Workday.
Workday?
Ja.
Okay. Ja,
Service stimmt. Management Cloud, da sagen Service sie ServiceNow. Und CRM ist natürlich Salesforce.
Ja. Cool.
Ich muss jetzt mal ganz kurz reingucken, haben sie denn geschrieben, sie haben ja diese Net Retention Rate, also wie viel die Kunden immer noch mehr ausgeben.
Ja.
Haben sie das?
Also sprich, wenn sie im Jahr 1 100 Millionen ausgeben, gibt es im Jahr 2 110 Millionen aus, weil zusätzliche Services gebucht werden.
Weißt du, wo sie ist? 125,3%. Also wenn du mir jedes Jahr, weil ich so ein netter Kerl bin, 100 Euro gibst, dann gibst du mir im nächsten Jahr schon 125.
Genau. Und ich glaube, König dieser Statistik ist, glaube ich, oder dieser Kennzahl ist, glaube ich, Snowflake, ne, die ja sehr, sehr starken Anstieg hatten mit 100, ich glaube, 60, 70 um den Bereich immer rumeiern. Das ist schon wirklich gut. Aber sagt vieles aus über den CrowdStrike Stabilität auch des Geschäftsmodells.
Ja, und auch die Margen, also Cashflow positiv, sie sind vermutlich noch negativ auch beim Gewinn tatsächlich, weil sie einfach ja so ein, naja, aus steuerlichen Gründen, sagen wir es mal so.
Macht ja auch Sinn. In der Skalierung macht das natürlich Sinn.
Ich hatte ein richtig, richtig cooles Interview, sehr lang, aber trotzdem war es kurzweilig, mit Alexander Bruns. Und in Vorbereitung auf das Interview, also er ist der Deutschland-Geschäftsführer von Soli, habe ich gesehen, wer da eigentlich kommt. Und ich hatte es dir dann ja auch geschrieben und ich war ja eigentlich total geflasht. Er war der Deutschlandchef von den Gorillas und war tatsächlich hier der große Chef. Also für 5000 Mitarbeitende zuständig für 150 Euro Millionen Jahresumsatz, ist dann ausgestiegen, als Getir dann das ganze Thema übernommen hat. Und wir haben einen richtig coolen Podcast auch über die ganze, über das ganze Thema erneuerbare Energien, Vor- und Nachteile etc. Wir haben auch über Aktien gesprochen, lohnt sich auch. Er würde jetzt nicht die Energieversorger oder Produzenten tatsächlich kaufen, sondern wir haben eine andere Aktienidee besprochen.
Okay.
Aber welche das ist, müssen wir euch natürlich jetzt anteasern, findet ihr in den Shownotes, da findet ihr natürlich auch das Interview.
Genau.
Und wir hatten ja, glaube ich, letzte Woche darüber gesprochen, ich weiß gar nicht, haben wir im Podcast oder privat darüber gesprochen, dass meine Frau und ich nicht verstehen, warum es nicht Pflicht ist, in Deutschland gleich eine PV-Anlage, wenn man einen Neubau macht, mit aufs Dach zu bringen. Und er hat mir dann auch gesagt, in 2 Bundesländern ist es schon Pflicht, Baden-Württemberg und Berlin. Und also wirklich cool. Und wir klären eine richtig, richtig spannende Frage, die kam sogar aus der Community auch, nämlich was wäre, oder wenn wir es schaffen, 100% erneuerbar, also wir wollen bis 2030 80% der gesamten Energie in Deutschland aus erneuerbaren Energien ja haben, produzieren, ob wir dann als Deutschland nicht einen Wettbewerbsvorteil haben, weil wir natürlich viel weniger CO2-Zertifikate kaufen müssen, also unsere Industrie. Richtig spannende Antwort, die es von ihm da gab. Also es lohnt sich auf jeden Fall dort reinzugehen. Und wir haben ja jetzt auch eine Partnerschaft gestartet und jetzt haben wir uns überlegt, wo platzieren wir sie und was wäre es am besten, sie im Depotrückblick. Da müssen sie mit rein, weil genau dann können wir immer gucken, wie hat sich eigentlich auch mein Stromverbrauch entwickelt. Und ich zeige das ja hier total transparent. Marcel, Stromkosten habe ich gespart in Höhe von 108,82 Euro und meine Anlage hat sich schon zu 0,75% bezahlt.
Okay.
Ja, allein durch das Gesparte.
Anderthalb.
Ja. Und ich habe erst seit einem halben Monat den Speicher. Es wird super interessant, wie das übers Jahr geht. Also wann habe ich die Kosten drin? Und weißt du, was meine Frau und ich machen? Das Geld, was wir sparen, da machen wir Sondertilgung für unser Haus. Ja, also wir reinvestieren das Gesparte eigentlich. Man sagt ja immer, privat genutztes Eigentum sollte man schnell abbezahlen.
Absolut, ja, genau.
Und tatsächlich konnten wir schön jetzt mit Sondertilgung noch die niedrigen Zinsen, die wir aktuell noch auf unserer Hausfinanzierung haben.
Genau.
Können wir jetzt schön ausnutzen.
Weil die nächste Finanzierung wird ja dann wieder höher.
Die wird kommen in 8 Jahren.
Und dann lieber den Betrag jetzt so klein wie möglich halten und dann weniger Zinsen zahlen. Das ist
genau
das Geheimnis von Privatkonsum. Richtig, dass man den möglichst gering hält und dann auch
Und ich habe ja erzählt von meiner Odyssee mit der Adressänderung.
Oh ja, da gab es auch viel Feedback übrigens.
Es gab viel Feedback. Und tatsächlich haben wir auch welche sogar per Mail Änderungsformulare geschickt.
Ja.
Leute, das habe ich aber schon gemacht. Ja, 3-mal.
Das war aber süß.
Aber ich wollte eigentlich heute noch anrufen. Ich habe es aber schon wieder verdattelt. Ja. Ich werde morgen mal die Bank anrufen und dann werden wir mal schauen, ob die Adresse geändert ist. Ich esse ja gerne Süßigkeiten.
Ja, da bist du beim nächsten auf jeden Fall komplett richtig, wenn du beide so machst. Nein. Ja, genau, Spekulatius.
Mein Spekulatius der Woche.
Im August die Spekulatius auspackst. Dann freut sich natürlich jeder, der investiert ist bei Novo Nordisk, denn dass sie sich mit Wegovy natürlich spezialisiert haben auf das Abnahme- oder Gewichtreduzierungsmedikament, das ist ja kein Geheimnis. Aber jetzt, Philipp, gab es zwei Übernahmen. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast.
Nein.
Sie haben sich kürzlich erst verstärkt mit Embark Biotech. Und da bezahlen sie natürlich in bar, weil sie es können. Dänisches Unternehmen, welches sich auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen spezialisiert hat, also einschließlich Fettleibigkeit. 470 Millionen Euro soll das Ganze kosten, inklusive aller Rechte und Lizenzen der Medikamente von Embark Biotech. Und diese Übernahme ist eine. Und am Anfang gab es, also Anfang der Woche gab es noch eine zweite, und zwar Inversago Pharma. Die hat man auch übernommen, ist ein kanadisches Unternehmen, welches sich ebenfalls mit Gewichtsabnahmeprodukten oder Medikamenten widmet. Und das finde ich ziemlich spannend, weil obwohl sie selbst schon das Medikament haben, möchten sie hier offensichtlich Forschungsvorteile haben, kaufen hier wieder Kompetenz ein und wollen eben das Thema, weil es eben doch sehr präsent ist in der Menschheit, doch ordentlich angehen. Und ich bin gespannt, wie sich das dann auch hier früher oder später auswirkt. Und außerdem, und das war die Woche vorher noch, also eine Nachricht, die eigentlich schon ein Stück länger her ist, für Thermo Fisher Aktionäre sehr, sehr interessant, denn man hat ja bekannt gegeben, dass man das ganze Thema Wegovy über Thermo Fisher herstellen möchte, also zumindest die Injektionsstifte, die sollen produziert werden für Wegovy und dann eben da die Nachfrage auch mit bedienen. Und vorher hat das Catalent gemacht, das ist ein, ich sag mal, Wettbewerber von Thermo Fisher, und sie hatten aber Probleme bei der Produktion, weshalb eben Novo Nordisk sagte, ja sorry, die Nachfrage ist so groß, wir brauchen einen weiteren guten Partner, und da hat sich dann
jetzt
Thermo
brauchen
Fisher
wir einen,
angeboten.
Einen richtigen.
Jetzt brauchen wir einen, der es richtig kann. Und da freuen wir uns natürlich, dass wir über Thermo Fisher investiert sind, denn die werden natürlich davon stark profitieren, keine Frage.
Ja, gehe ich voll mit.
Ja,
tolles Unternehmen, wir sind beide auch investiert, und ich glaube, langfristig, werden wir auch, das wird auch wieder so eine Aktie, die kommt einfach nach und nach, klettert die an die Spitze mit des Depots.
Und wer sich jetzt nach dem Satz, den du gerade gesagt hast, fragt, ob du jetzt Thermo Fisher oder Novo Nordisk meinst, ich glaube, man kann beide.
Ja, kann also investiert Aussage, bin ich bei Thermo Fisher.
Aber man kann diese Aussage auf beide beziehen, und ich glaube, da macht man bei beiden nichts falsch, ja.
Eine Aktie, in die ich auch investiert bin, ist die Aktie von Johnson & Johnson, Medizintechnik plus Pharma vereint in einem, finde ich mega spannend. Und jetzt ist ja die Kenview Abspaltung ist jetzt durch, ist vollzogen, und jetzt hat man seine Prognose nochmal ein bisschen angepasst, und ich finde, es kann sich total sehen lassen. Also im Gesamtjahr will man jetzt zwischen 83,2 Milliarden und 84 Milliarden US-Dollar erwirtschaften. Ja, vorher haben wir gesagt 98,8. Natürlich war Kenview da noch mit drin.
Ja, klar,
wenn man das rausrechnet, haben wir hier ein organisches Umsatzwachstum zwischen 7% und 8% bei so einem Dickschiff. Unfassbar.
Ja, wirklich stark. Mhm.
Der Gewinn je Aktie, ja, soll sogar noch stärker steigen. Also erstmal hat man jetzt natürlich alles wieder runter, weil man es rausgerechnet hat. Man erwartet jetzt nur noch zwischen $10 und $10,10 Gewinn je Aktie. Vorher waren es $10,70 und $10,80. Ein Wachstum von 12% bis 13%. Und jetzt kommt natürlich nochmal die Kirsche auf der Torte. Da sind wir auch wieder beim Spekulatius und bei Novo Nordisk. Ja, muss man tatsächlich sagen, sie werden ihre Quartalsdividende in Höhe von $1,19 beibehalten.
Oh, das ist ja eine indirekte Erhöhung.
Genau. Und somit steigt jetzt sozusagen die Dividendenausschüttung auf 2,9% Dividendenrendite. Sehr cool.
Das ist super, das ist ein nice Move, ja.
Also wirklich ein tolles Unternehmen. Ich glaube, ich bin mal gespannt. Ich guck mal, wie hat die Aktie sich bei mir letzten Monat
entwickelt? Ich glaube, die steckt noch nach wie vor in einer Seitwärtsphase. Ne? Da war viel Unsicherheit drin, wann, wie, was mit der Abspaltung passiert. Und das ist jetzt so langsam Geschichte. Und ich glaube, die Orientierung wird sich dann demnach früher oder später nach oben vorfinden.
Ja.
Witzigerweise in der Seitwärtsphase relativ weit unten. Das heißt, wer die Chance schon immer mal suchte, einen Dauerläufer, ein starkes Unternehmen, in einem wirklich auch super gesundes Unternehmen zu investieren, da kann natürlich jetzt hier bald die Chance mal ergreifen, und alles so um die $160 könnte schon durchaus ein guter Einstieg sein, auf ganz langfristige Sicht sowieso.
Ganz lustig, ich sehe gerade, ich habe in meiner Übersicht, in meiner Excel Johnson & Johnson gar nicht drin.
Ja, warum auch, ne? Läuft
und
auch so.
Ich wundere mich gerade, ich wollte mal gucken, wie sie sich den Monat entwickelt hat, Ach Mensch.
Aber ist tatsächlich nicht viel passiert. Also egal wann du jetzt guckst, die letzten Jahre ist nicht viel passiert. Also klar, das ist Quatsch, aber ist halt eine stabile Seitwärtsphase und das ist zwei Jahre der Fall. Und das ist eigentlich ein gutes Zeichen, weil wenn dann der Ausbruch nach oben kommt, ist da viel aufzuholen. Und ich glaube,
ich könnte mir auch vorstellen, reingeht, hier könnte es bald krachen. Darf man das so sagen?
Ja, doch. Also Medizintechnik ist ja so ohnehin jetzt auch empfohlen worden von JP Morgan, von den Analysten, die sagten, naja, die sind ein bisschen hinterher. Da ist natürlich Johnson & Johnson auch mit drin, beinhaltet in dieses Thema. Und womöglich gibt es da vielleicht eine aktuelle Chance.
Man muss ja auch einfach sagen, man hat hier einen Weltmarktführer, der richtig, richtig stark ist. Und ich kann ja mal kurz mal meine Bewertungskennzahlen mir auch nochmal kurz aufrufen. Ich hoffe, ich habe es schon gemacht dafür. Ja. Also du kriegst eine Kapitalrendite von fast 20%, eine Bruttomarge von 67%, eine Cash-Conversion 95%. Ein Euro Umsatz wird zu 95 Cent Free Cashflow. Eine Interest Coverage 93, also ihre Zinsaufwendungen werden mit dem EBIT zum 93-fachen gedeckt. Dazu gibt es auch noch eine Free Cashflow-Rendite von 3,85%. Also unfassbar. Und das Ganze kriegt man zum Schnäppchenpreis meines Erachtens nach zum 11,5-fachen des Enterprise Value.
Ja.
Klar, das Ding ist ein Dickschiff, aber man müsste gerade mal das 11-fache bezahlen des gesamten Unternehmenswerts, um das Unternehmen zu kaufen. Also der Gewinne, um das ganze Unternehmen zu kaufen.
Ja.
Tolles.
Ja, ich bin völlig bei dir. Und heute kann man sich, glaube ich, nicht beschweren über die Unternehmen, die heute, ich sag mal so, als Bayern-Holt-Kandidaten mitlaufen. Schon allein in den Nachrichten finden wir hier schon einige mehr. Und deswegen bringe ich auch noch einen mit, wo wir auch wieder beide investiert sind, Denner hier. Da gibt es auch eine große, spannende Übernahme. Und zwar übernehmen sie AppCam. Und AppCam ist mir so noch nicht bekannt gewesen, ist ein Anbieter für biomedizinische Geräte, also Laborausrüster. Mit $24 je Aktie gibt es hier einen kleinen Aufpreis zum Schlusskurs. Das heißt, hier kriegen die Aktionäre von AppCam einen Ticken mehr, als der Schlusskurs schon die Börsenwertung hergegeben hat. Bezahlt wird auch hier natürlich in bar, weil Denner hier ebenfalls es einfach kann. Mit Schulden sind es dann insgesamt $5,7 Milliarden, die dieser Deal beinhaltet. Mitte 24 soll dieser Deal auch schon abgeschlossen sein und die behördlichen Bedenken könnten natürlich noch da sein, weil Leica Microsystems und Beckman Coulter ist ein Tochterunternehmen von AppCam, könnten dazu mächtig sein in dieser Branche. Da muss man mal schauen, ob man irgendwas Teile verkaufen muss. Dann das wird dann natürlich nochmal spannend. AppCam kommt aus Großbritannien. Und Jonathan Milner ist der Gründer und größte Anteilseigner mit 6%. Und der hat zuletzt ein bisschen Stimmung gemacht gegen Starboard, was ja ein Private Equity Investor ist und auch ein Hedgefonds ist, ne?
Ja.
Ein aktivistischer Investor, genau. Das passt wahrscheinlich am allerbesten zu ihm. Und da ist jetzt noch offen, inwieweit er den Deal unterstützt. Also er wollte es zwar voranbringen, aber zu welchen Konditionen? Das war so ein bisschen hin und her. Es hat wohl intern schon einige Querelen gegeben. Und jetzt scheint es so, dass es sich jetzt herausstellen wird, ob der Haussegen immer noch schief hängt bei AppCam oder ob man sich zusammen sagt, okay, komm, Denner hier, das macht schon alles ganz gut Sinn. Und lass uns da hier auch ins Hause Denner hier übergehen, was natürlich wiederum dafür spricht, dass aus AppCam was Sportliches wird, denn Denner hier ist bekannt dafür, dass sie Unternehmen aufkaufen, die fit machen und dann entweder integrieren oder auch wieder auf eigene Beine stellen.
Total interessant, weil ich lese auch jetzt gerade hier bei Seeking Alpha, weißt du, wer noch in der Schlange stand, das Unternehmen zu übernehmen? Thermo Fischer,
ja, hat es, glaube ich, gelesen, ja.
Also auch nochmal ganz interessant, wie es da ausgeht. Also vermutlich kriegen wir es am Ende eh. Lass uns mal kurz über die Aktie von Denner hier sprechen, weil hier passiert ja jetzt auch diesen Monat, also jetzt im September, die Abspaltung.
Ja.
Und ich glaube, ich würde jetzt tatsächlich nicht einsteigen bei Denner hier. Weil aktuell ist es dann ja so, wenn du jetzt noch einsteigst, kriegst du Ende September noch das Spin-off mit rein. Dann musst du dir überlegen, willst du das überhaupt? Also ich werde, glaube ich, nur eine Aktie kriegen. Also ich würde einfach abwarten. Ich würde abwarten und dann vielleicht den Kauf von August oder Anfang September auf Oktober schieben, wenn das Thema Spin-off durch ist.
Genau. Bin ich bei dir, auch wenn der Chart jetzt sagt, okay, hat einen Ausbruch gesehen, das ist natürlich schon mal der erste Vorbote von, hier ist das Schlimmste erstmal, was heißt Schlimmste, es ist ja jetzt auch kein wirklich schlimmer Abverkauf gewesen, ne? Also diese Seitwärts-Abwärtsphase könnte beendet sein, die wird natürlich jetzt in den nächsten Wochen nochmal bestätigt, sicherlich gibt es dann auch nochmal ein bisschen Rückenwind jetzt, weil jetzt auch so mal Klarheit herrscht, die Übernahme tut auch gut und diese Abspaltung würde ich auch absolut abwarten, einfach aufgrund dessen, dass man eben sich dann nicht, ich meine, es ist zwar Wasser, ne, geht es ums Thema Wasser, was abgespalten wird, das ist zwar ein schönes Thema, muss man aber wahrscheinlich so viele Denner hier Aktien haben, dass sich das lohnt, diese Position zu halten, wie da kommt. Genau. Lieber einzeln kaufen, wenn man sagt, da, ne, also lieber jetzt warten und dann beide einzeln kaufen, wenn man bei beiden überzeugt ist, als sich dann solche Bruchstücke ins Depot zu holen. Kommt aber natürlich auch auf den Broker an, wie man da handeln kann. Also ich bleibe natürlich investiert. klar.
Ja, ich auch. Broker ist natürlich ein ganz spannendes Stichwort. Ja. Ich war heute golfen und da gucke ich auf mein Handy, weil ich gewartet habe, dass vor mir welche weg waren. Mhm. Und da lese ich auf einmal, die Deutsche Bank hat Interesse am Neo Broker Scalable.
Ja, war langjähriger Partner bei uns, ne?
Ja. Und Scalable könnte für die Privatkundensparte der Deutschen Bank interessant sein. Die Gespräche sind im frühen Stadium. Keine der beiden Seiten möchte das kommentieren. Das ist aber klar durchgesickert. Und ich bin gespannt. Nach eigenen Angaben hat das Unternehmen mittlerweile mehr als 600.000 Kunden und Kunden, beschäftigt mehr als 450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in München, Berlin und London. Im vergangenen Sommer knackte man das Kundenvermögen beim Kundenvermögen die Marke von 10 Milliarden Euro und mittlerweile hat das Unternehmen nach eigenen Angaben schon mehr als 15 Milliarden Euro auf seiner Plattform. Ich bin gespannt. Wäre vielleicht auch noch meine Spekulation dieses Jahr. Ich glaube, wir werden ein Übernahmeangebot sehen.
Okay.
Ja, meine Spekulation. Also, die Deutsche Bank. Weil man hat ja viele Investoren, Tencent, BlackRock, also da sind auch große mit dabei und ich kann mir vorstellen, dass die tatsächlich sagen, dann verkaufen wir jetzt mal.
Was denkst du, was sie auf den Tisch legen müssen? Das wäre mal interessant jetzt.
Ne? Ich habe keine Ahnung.
Ganz schwer, ob man da
ich kann es nicht sagen.
Nimmt man da das Kundenvolumen her oder nimmt man da, ist ja auch Quatsch, ne? Also wahrscheinlich ist keine 50
die Order, mehr. Ich meine.
Und nimmt man die Kundenbasis mal X oder.
Ich habe keine Ahnung. Ich bin gespannt.
Ja, wahrscheinlich auch mit einem Vielfachen der Umsätze wird man wahrscheinlich dann wieder die Übernahme tätigen müssen. Wird spannend, wird sauspannend.
Oder anstatt einem Angebot, sie werden sich beteiligen. Eins von beiden wird passieren.
Fakt ist aber, die Deutsche Bank braucht irgendwas zum Verjüngen.
Ja.
Ich glaube, sie sind total unattraktiv für jegliche junge Kundschaft, für das Thema Aktien ohnehin. Also ich habe die Deutsche Bank habe ich null auf dem Schirm, wenn es um Aktien geht. Müssen sie irgendwie wahrscheinlich eh was machen. Und ich glaube, das ist dann nur der einzig logische Schritt, da mal einen zu übernehmen. Ganz frisch noch rein, die News möchte ich niemanden vorenthalten und zwar Shopify kommt heute um die Ecke zum Donnerstag mit rasanten Nachrichten, denn es geht 8% nach oben und ist nicht ohne Grund, denn man hat bekannt gegeben, dass man mit Amazon insofern kooperiert, dass man, wenn man auf Shopify einkauft oder über Unternehmen, die Shopify-Kunden sind, dann gibt es jetzt zum Bezahlen in den USA Kaufen mit Prime. Und das ist natürlich für alle Prime-Kunden mega, die eben nicht nur auf Amazon da gerade einkaufen, sondern auch über Shopify. Die können die Vorteile von Prime nutzen auf den Shopify-Händlern. Das ist natürlich super und gibt einen riesen Mehrwert natürlich für alle, muss man fast sagen, weil es ist wieder etwas, was attraktiver macht, um die Prime-Mitgliedschaft zu erweitern. Es macht für Shopify natürlich eine Möglichkeit auf, zu sagen, okay, hier kann ich damit bezahlen, hier habe ich die Prime-Vorteile auf Shopify. Ist natürlich auch ein Riesenthema für Shopify, weshalb die Aktie zu Recht profitiert. Und es geht natürlich auch schneller und besser. Und insofern, Hut ab, ist natürlich eine tolle Sache. Und ich glaube, da hat Shopify wieder einen echten Coup gelandet.
Ich frage mich, wer ist hier der Profiteur? Shopify oder Amazon?
Ich denke beide. Ich denke beide, weil es tut Amazon nicht weh, wenn da jemand was auf Shopify kauft. Das wird sowieso passieren. Das ist ganz klar. Auf der anderen Seite hat Amazon den Vorteil, ein Bonus wieder an den Kunden weiterzugeben, sagen, okay, hier, bei Shopify seid ihr auch bei uns noch. Also es gibt ja sehr viele Shops, die Shopify quasi ermöglicht. Und auf der anderen Seite, Shopify hat natürlich dann viel mehr Traffic-Möglichkeiten, weil auch jeder Prime-Kunde sagt so, ja gut, wenn ich das auch da zum Glück mit den Vorteilen kaufen kann, dann kann ich auch hier den Shop, der jetzt vielleicht auch nicht auf Amazon die Produkte von dem und dem Händler nicht vorfinde, das sind ja auch regionale Sachen, ist ja keine Frage, dann ist das ein Riesenvorteil auch für Shopify und ich glaube, da hat man einen sehr, sehr cleveren Move gemacht für eine Win-Win-Situation und am Ende profitiert auch der Kunde und das ist ja eigentlich auch das Wichtigste, wenn ein Geschäftsmodell aufgehen soll und da sieht das bei Shopify doch gut aus. Der Aufwärtstrend insgesamt, der seit diesem Jahr anhält, ist weiter intakt und das sieht auch weiterhin sehr, sehr gut aus.
Ich bin
weiter investiert.
Gespannt. Ah, du bist ja noch investiert. Ich bin total gespannt, wie es weitergeht. Wir möchten uns natürlich wie immer bedanken für die ganzen Kommentare, Likes, das Abonnieren, die 5 Sterne und die 5 Sterne auch bei Spotify und iTunes, die ihr uns natürlich auch wöchentlich gerne vergeben könnt. Es zahlt sich aus. Wir sind unter den Top 40 jetzt schon längere Zeit, auch bei den Podcast-Charts. Also vielen, vielen lieben Dank auch an dich natürlich an dieser Seite. Und das geben wir natürlich auch zurück. Wie gesagt, jeder, der kommentiert, ist automatisch im Lostopf. Und Marcel, wir werden das dann schön ziehen im nächsten Depotrückblick. Und dann schenken wir euch einen Teil von uns, einen Teil des Fonds. Und ich würde dich jetzt gerne nochmal fragen, Marcel, hast du in deiner Jugend, in deiner Kindheit viel eigentlich mit Lego gespielt?
Also mit 15, 16 nicht mehr, aber davor war ich wirklich ein glücklicher Nutzer von Lego. Ich habe es geliebt und ich liebe es eigentlich vom System her immer noch. Ich finde das wirklich großartig. Und ich mache immer wieder große Augen, wenn ich so einen Lego-Shop vorbeigehe und da denke ich hier, was ist das hier? Santiago Bernabeu, ja, Real Madrid-Stadion. Und denke ich mir, what the fuck, wie kann man das zusammenbauen?
Ja.
Großartig.
Unfassbar. Also und deswegen ist auch dieses Mal mein Top der Woche. Lego, sie haben mehr Umsatz, neue Werke und die Wettbewerber schrumpfen aber beim Umsatz. Also sie scheinen doch etwas richtig zu machen, was die anderen falsch machen. Und die Erlöse der Spielwarenindustrie sind im ersten Halbjahr um 7% geschrumpft. Dagegen stieg der Umsatz um 1% bei Lego. Und das ist natürlich klar, das ist nicht viel, 1%, aber man stellt sich trotzdem gegen den Markt. Und man hat jetzt einen Umsatz von umgerechnet ca. 3,7 Milliarden Euro erzielt. Und sie sagen selber, wir sind mit unserer Leistung zufrieden, zumal es ein herausforderndes Halbjahr für die Spielwarenbranche war. Wir haben besser abgeschnitten als die Industrie und unser Marktanteil natürlich deutlich gesteigert, ja?
Logische Folge.
Das, also das sagte der Konzernchef Niels Christiansen. Der Gewinn von Lego ging rund ein Fünftel zurück auf 680 Millionen Euro. Aber die Frage ist natürlich, wenn man den Umsatz in solchen Marktumfeldern steigern kann, was haben sie anders gemacht? Und die Antwort tatsächlich gibt das Timing des Barbie-Films, sagen sie, weil Lego hat diesen Trend erkannt und ist ja schon viel schneller auch ins Kino gegangen mit Lego-Movies, mit Lego-Filmen, Star Wars etc. bei Disney in Kooperation. Da sind sie ja richtig stark dabei. Und sie sagen, sie haben einen riesen Vorteil, ihre starke Finanzlage, die sie haben und dass sie auch nicht, also nur sich selber und nicht Investoren verpflichtet sind, ist auch hier ein riesen Vorteil, weil sie einfach sagen, wir können langfristig investieren. So hat Lego zum Beispiel, was ich gar nicht wusste, selber Shops, die sie betreiben, also das sind nicht nur irgendwelche Franchisees, sie betreiben 89 Geschäfte selber. Also nee, haben sie alleine sie dieses Jahr eröffnet, 89 und sie betreiben insgesamt 988 Lego-Stores. Die Skandinavier produzieren in eigenen Fabriken und haben daher auch ihre Lieferketten besser im Griff. In Vietnam baut Lego gerade ein neues Werk, das nächstes Jahr eröffnet werden soll. Selbst in den USA hat man 1 Milliarde US-Dollar in einen Produktionsstandort in Virginia, der 2025 fertig sein soll, mit knapp 1800 Beschäftigten investiert. Hut ab! Schade, dass sie nicht an der Börse sind.
Ja, genau. Beziehungsweise zahlt sich ja auch aus, dass man wirklich mal langfristig denken kann und nicht immer nur jedes Quartal auch, ich sag mal, steuern muss, dass jeder an der Börse auch mal glücklich ist. Klar, hat die, sie nutzen voll zu 100% die Vorteile des nicht privaten Marktes und das ist wirklich, oder nicht des öffentlichen Marktes, meine ich, des privaten Marktes nutzen sie komplett. Das ist wirklich sehr, sehr wertvoll und ganz ehrlich, 1%, das ist sehr viel, wenn der ganze Markt schrumpft. Das darf man wirklich nicht vergessen. Und das in den Zeiten, wo Rezession, wo jeder so ein bisschen den Euro oder auch den Dollar umdreht, was gerade natürlich nicht einfach ist. Das ist noch nicht vorbei, auch das Thema. Ja. Das darf man auch nicht vergessen. Hier und da gibt es immer mehr Tendenzen, die auch nach wie vor zur Abkühlung tendieren. Muss man aufpassen. Mein Top der Woche ist, und das klingt zwar erstmal komisch, aber ist 3M. Einfach, weil es jetzt zumindest erstmal vorrangig einen Haken geben könnte. Und zwar an den ganzen Klagen. Nach den 12,5 Milliarden Dollar Strafzahlung dieses Jahr, was sie jetzt glücklicherweise auch ein paar Jahre, ich sag mal, staffeln können, ja, wegen dieser Umweltverschmutzungsgeschichte an Kommunen, hat man nun eine weitere Einigung erzielt. Und wir hatten es ja immer wieder gesagt, das ist ein Damoklesschwert, solange diese Veteranen, die da geschädigt wurden, ihre Klagen aufziehen, solange ist das Thema 3M auf jeden Fall kein Investment wert. 6 Milliarden Dollar sind es jetzt unterm Strich geworden. Das heißt, 3M zahlt die 6 Milliarden Dollar für die Beilegung des Rechtsstreites und warum Top der Woche? Weil man geschätzt hatte seit den Analysten, dass es 10 bis 15 Milliarden werden. Und das ist schon wirklich ein deutlicher Unterschied. Und das feiert natürlich auch die Börse. Was ist genau passiert? Also die Kampfohrstöpsel von 3M hatten den Veteranen quasi nicht vor den Hörschaden bewahrt. Und das war eben Grund genug, um Klagen einzureichen in den USA. Und deswegen für mich zu Recht Top der Woche, weil das immerhin noch gut gelöst wurde, so traurig das Thema ist, keine Frage. Aber aus Investorensicht ist zumindest jetzt der Weg frei, rein fundamental jetzt auch, ich sag mal, sich wieder so zu ordnen, zu strukturieren, dass 3M wieder wachsen kann. Und das ist ja genau das Thema. Auch dort gibt es eine Ausgründung. Man möchte ja das Thema Healthcare rausbringen an die Börse. Ja. Also hier ist so das Umstrukturieren ganz groß mit dabei. Und ich glaube, dass das hier langsam wieder so, ja, es ist ein Licht am Horizont. Ich würde immer noch nicht investieren, einfach weil diese Umstrukturierungen eben noch vor sind. Es ist noch nicht Umsatzwachstum zurückgekehrt. Genau. Also aufpassen. Aber wer einen ganz langen Atem hat, und das hat mir, glaube ich, das letzte Mal auch schon gesagt, der hat hier vielleicht die Möglichkeit zu investieren, mit Geduld natürlich. Und dann kann die Aktie wieder zum alten, bekannten Dauerläufer werden. Jetzt haben die insgesamt 18,5 Milliarden Dollar, das darf man auch nicht vergessen. Das ist echt viel Geld, vor allen Dingen auch im Vergleich zur Marktkapitalisierung von 3M. Das ist ein sehr großer Prozentsatz. Auch wenn diese gestreckt sind, ist das trotzdem sehr belastend und wird natürlich auch die Ergebnisse weiter belasten. Insofern auch da und, bitte aufpassen.
Natürlich, sie haben, es ist mehr, als sie Cash in der Bilanz haben.
Ja.
Und ich halte immer noch an meiner Spekulation fest, sie werden die Dividende kürzen dieses Jahr.
Das wird spannend, ja.
Und wenn sie die gekürzt haben, dann, finde ich, ist der Zeitpunkt gekommen. Weil dann sagen sie ganz klar, jetzt ist hier, es wird bestimmt eine Kapitalerhöhung geben und eine Kürzung der Dividende und dann nach der Kapitalerhöhung, wenn das ganze Thema durch ist, ja, dann wir brauchen 3M. Fakt.
3M.
Aber jetzt, also, es wird nochmal, da glaube ich, zum Abverkauf kommen, sollte es zu einer Dividende oder es, der Markt reagiert dann positiv und lockt dann die ersten rein, die sagen, jetzt ist das Thema durch.
Buy on bad news, sagt man dazu.
Ja.
Ist gut möglich, bin ich bei dir. Ich würde sogar jetzt dagegen spekulieren und mache die Spekulation auf, bis Ende des Jahres werden sie die Dividende nicht kürzen. Sie werden dabei bleiben. Das ist, ich strecke mich mal ganz weit aus dem Fenster, weil sie diesen Titel nicht verlieren werden wollen. Und ich glaube, dieses Vertrauen der Anleger wollen sie nicht schädigen. Auch wenn es jetzt schon natürlich brenzlig wird, selbst wenn es brenzlig wird, sie werden andere Wege finden, dass ich Geld oder das auch gerne aus dem Substanz nehmen, wie auch immer, werden es sehen. Wenn ich aber jetzt investiert werden möchte oder wenn ich mal investieren möchte, das ist ja vielleicht auch das, was viele Zuhörende jetzt hier auch brennt, diese Frage. Ich würde trotzdem mindestens ein, zwei Quartale warten, wie sich diese Umstrukturierung entwickelt. Diese Aktie rennt nicht gleich wieder auf alte Hochs. Das passiert nicht innerhalb von Wochen. Also, ihr habt hier alle Ruhe
der Welt. Oder Sparplan.
Oder Sparplan, bin ich natürlich bei dir, ganz klar, immer. Das passt natürlich super. Gerade jetzt, wo es natürlich so relativ günstig von der Aktie so an sich ist. Aber bitte trotzdem abwarten, bevor ihr einmal Käufe macht. Vielleicht gibt es noch weitere belastende Faktoren, die hier wehtun. Und ich glaube, dein Flop der Woche hat auch belastende Faktoren.
Definitiv. Minus 25% am Mittwoch machte der Windanlagenbauer Ørsted. Und das ist das niedrigste Niveau der Aktie seit 2019. Und warum das? Man hat angekündigt, man wird vermutlich Wertberichtigung des Offshore-Geschäfts in den USA vornehmen müssen. Bis zu 16 Milliarden dänische Kronen. 2,1 Milliarden Euro sind das. Und woran liegt das? Ørsted begründet das mit Lieferkettenproblemen und gestiegenen Zinsen in den USA bei den Projekten Ocean Wind 1, Sunrise Wind und Revolution Wind. Und es könnte passieren, dass man nicht aufgrund des Inflation Reduction Acts hier Steuergutschriften bekommt. Man ist gerade dabei, das alles noch irgendwie zu klären. Man versucht auch noch da irgendwie dran zu kommen. Aber falls diese Faktoren unverändert bleiben, so würde man zum Ende des dritten Quartals entsprechende Wertanpassungen vornehmen. Auf die mittelfristigen Aussichten haben die Wertberichtigungen laut Unternehmen keinen Einfluss. Ørsted hält an der Prognose fest, die Rendite auf das eingesetzte Kapital, ROCE, soll auf 14% im Zeitraum zwischen 2023 und 2030 sich belaufen. Ich bin aber beim Analysehaus Jefferies und sie sagen nämlich, wer vor 3 Monaten einen Investorentag macht und seine Investoren auch in keinen Geschäftsberichten auf dieses Risiko hinweist, der hat das Vertrauen am Kapitalmarkt verspielt. Ich sage hier ganz klar, schlechtes Management, und ich würde nicht in ein Unternehmen investieren, das ein schlechtes Management hat und denen auch nicht mein Geld anvertrauen. Ich würde die Aktie von Ørsted auch jetzt meiden, hier nicht einsteigen. Ich finde, Jefferies hat recht. Sowas muss man als Top-Manager, der wirklich sehr viel Geld verdient, muss man diese Risiken sehen und auch seinen Aktionären aufzeigen. Und das wissen sie nicht erst seit gestern. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Okay. Ja, also vor allem schlecht kommunizierendes Management, muss man ja auch sagen. Also man kann ja operativ gut arbeiten, aber es gibt ja manche, die gut operativ arbeiten, aber trotzdem schlecht kommunizieren. Zumindest das Thema wäre ich dabei. Klar, katastrophal. Die Auswirkungen haben wir gesehen im Kurs. Und jetzt hat mir ja die Frage oder hat uns die Frage erreicht, was wir es nicht nur einschätzen, sondern auch, wie wir es sehen, wie es weitergeht. Also Du sagst es, ein nicht kommunizierendes oder nicht gut kommunizierendes Management ist schon immer wieder eine Red Flag, das ist ganz klar, keine Frage. Was ich immer sagen würde, gerade, ich meine, der Abwärtstrend hält jetzt schon knapp 2 Jahre, ne? Das darf man nicht vergessen. Dir geht's weiter und weiter nach unten. Die 75 Euro umgerechnet haben eigentlich halbwegs gehalten immer wieder und jetzt kam halt dieser Durchbruch aufgrund, also charttechnisches Signal, Verkaufssignal aufgrund der schlechten Nachricht, deswegen natürlich sich ein sehr verstärkendes Signal, was dann eben dazu führt, dass man auf Richtung 56 Euro umgerechnet gefallen ist. Und hier würde ich trotzdem noch Vorsicht walten lassen, denn so eine Nachricht hat immer Nachverkäufe zur Folge. Klar, heute ist die Aktie 5% im Plus, was natürlich erstmal einen Rebound darstellt, aber das kann natürlich über die nächsten Wochen auch weiter runtergehen. Und tatsächlich gibt es keine wirklich gute Unterstützung, muss man sagen. Also die 56 sind zwar eine jetzt erstmal, aber wie stabil die ist, abwarten, mehrfach testen lassen. Das kann ja ein ganzes Jahr noch dauern, bis sich hier eine Stabilität einfügt und deswegen einfach auf die Watchlist von beiden, wenn man wirklich sagt, ich will da unbedingt investiert sein, für mich eh nichts, ohnehin nichts, also alles, was so in diesem Windkraft-Thema ist, würde ich mich sowieso raushalten. Und
Sie werden auch an der Prognose nicht festhalten können. Du kannst eingesetztes Kapital um 2,1 Milliarden Euro kürzen und sagen, ach komm, die Rendite bleibt trotzdem, was willst du machen?
Wir brauchen das,
lächerlich.
Das klingt lächerlich. Seltsam, ne? Also es klingt wie schon wieder schlecht kommunizieren, klingt das.
Ach,
da muss man aufpassen.
Hör auf, die Scheiße, belügen und betrügen.
Ja, ehrlich. Also aufpassen auf jeden Fall. Ne? Also vor allem schadet es nicht, einfach an der Seitenlinie zu stehen, das Ding zu beobachten, wo es hinfällt, wo auch immer es hinfällt.
Ich kann das total verstehen, das ist ein Megatrend auch hier. Offshore-Windanlagen habe ich auch mit Alex im Soli-Podcast drüber gesprochen, also auf jeden Fall reinhören. Aber Nordex kommt auch nie. Siemens, Gamesa und wie sie alle heißen. Irgendwie passt hier was nicht zusammen, oder?
Ich hatte es gelesen, weil die Branche hat ein großes Problem. Das heißt, wenn irgendwo beschlossen wird, wir bauen jetzt hier ein Windkraftwerk hin.
Ja.
Da vergehen ja dann tatsächlich einige Jahre. Und wenn, sobald das dann umgesetzt wird, wird etwas hingebaut, was technisch schon wieder überaltert ist, weil es schon wieder neuere Technologien gibt. Und insofern ist das natürlich schwierig, da, ich sag mal, irgendwo was Sinniges aufzubauen. Und das tut natürlich weh. Und deswegen lasse ich die Finger vom Windkraft allgemein, was jetzt so die ganzen Investorensachen sind, da lieber Solarkraft, das ist zumindest wirtschaftlich abbildbar. Hier würde ich wirklich die Finger von lassen. Beziehungsweise, wenn ich so überzeugt wäre, dass ich irgendwie investieren würde, würde ich trotzdem lange warten und das Thema erstmal beobachten.
Mein Flop der Woche. Spekulatius als spekulieren.
In dem Falle ja. Mein Flop der Woche, Adler Group.
Und also wieder so ein Adler,
fällt. Richtig, jetzt sind wir also im Immobilienbereich und hier gibt es neue Werte des Bestandes. Und zwar liegt es jetzt bei 6,4 Milliarden Euro, also sprich die ganzen Immobilien, die sie haben, sind im Portfolio bei 6,4 Milliarden Euro und Ende 2022 waren es noch 7,4 Milliarden. Hier sieht man also auch, dass man abwerten musste um satte 1 Milliarde, das ist prozentual schon nicht ganz schlecht, also ist wahnsinnig viel. Operativer Verlust, 1 Milliarde Euro ist auch nicht ganz wenig für, ich sag mal, nicht allzu großes Unternehmen. Und letztes Jahr waren es noch 600 Millionen Verlust. Also hat man auch hier nochmal die Verluste ausweiten müssen aufgrund der ganzen Situation. Gerade die Netto-Mieterträge sinken sogar von 130 auf 100 Millionen Euro. Der FFO, der relevant ist für REITs, fiel von 50 Millionen Euro auf 8 Millionen Euro. Also auch das schwierig. Und hier zeigt auch ganz klar das Management an, wir müssen hier was tun für das Liquiditätsmanagement im positiven Sinne. Das heißt, wir müssen weiter Verkäufe im Bestand tätigen, um eben die Liquidität am Laufen zu halten. Und das sind für mich keine guten Vorzeichen. Da muss man aufpassen. Ich glaube, diese kleinen Immobilienunternehmen, das ist nicht immer eine Chance. Hier kann auch immer mal irgendwann die Nachricht auftauchen, dass die Nächsten wieder den nächsten Cut ziehen müssen. Und deswegen würde ich, wenn das Thema, und spiele es selber auch mit Vonovia, weil einfach sie schon alleine aus den Mieten eine Cashflow erzielen, dass sich eben genau diese Krise, die sie am aktuellen Markt sich finden, der Branche befindet, auch, ich sag mal, überstehen können. Und Rolf Buch, der Chef von Vonovia, war ja erst auch bei Gabor Steingart, war ein super interessantes Interview, auch wie er das Ganze einschätzt. Und das wirkt jetzt mit den Baustopps ja noch mindestens 2 Jahre, weil auch diese 2 Jahre diese Zulassung und bis dann endlich ein Bus gebaut wird. Das heißt, wir haben in den nächsten 2 Jahren einen Anstieg der Brenzligkeit in der Thematik Neubauten, dementsprechend auch der Mieten. Die Mieten werden dadurch natürlich steigen, gerade auch in den Ballungsgebieten, weil kein neuer Wohnraum entsteht. Und das wird Vonovia wohl oder übel in die Karten spielen. Denn selbst wenn sie noch ein bisschen was vom Bestand verkaufen würden müssten, haben sie trotzdem noch wahnsinnige Cashflows und die werden dann dadurch nur steigen. Vielleicht die Chance eher nutzen.
Kommen wir zum Thema, Marcel, und das heißt natürlich Depotrückblick. Und wir haben es schon angekündigt. Es ist jetzt soweit. Also, wir werden jetzt wieder selber Skin in the Game packen bei unserem Fonds, unserem Wikifolio. Das machen wir natürlich bei unserem heutigen Werbepartner, der Consorsbank. Und nächste Woche gibt's auch schon wieder eine Markteinschätzung mit der Consorsbank. Wir sind eingeloggt. Wir haben von unserem Wikifolio die ISIN kopiert. Und das Schöne ist, wie gesagt, ihr kommentiert jetzt und dann seid ihr automatisch schon im Losstopp für den nächsten Pick, nämlich dann in 4 Wochen. 112 Euro kostet, 112,60 Euro kostet im Moment aktuell einen Anteil. Ich würde sagen, wir kaufen 5 Stück. Und das musst du jetzt gleich auch freigeben. Also wir handeln hier nur im, ja, Team. Nee, 6 müssen wir machen, weil einen verschenken wir.
Stimmt, das macht natürlich Sinn.
Gut, dann einer, wie gesagt, den gibt es zu gewinnen. Meldet euch, Freigabe. Und wenn ihr euch jetzt dazu entscheidet, in uns zu investieren, würden wir uns natürlich total freuen. Und Marcel, bitte gib frei. Und dann geht's auch gleich los. Wie gesagt, ihr findet die Infos zu unserem Wikifolium, wie es abgeschlossen hat und was wir gekauft haben, besprechen wir auch gleich. Wollen wir das als erstes abhandeln?
Gern.
Okay, dann macht die Order. Bestätigt. Perfekt. Wir haben jetzt gerade nochmal 6 Anteile gekauft. Also, was hat sich getan bei unserem Wikifolio? Da muss man tatsächlich sagen, also wir haben ordentlich gekauft. Wir haben ja auch hier wieder die Regel 4 von 6 oder 3 von 6 Minimum müssen uns in den Kennzahlen einfach ja verbessern. Den Link zu dem ganzen Kennzahlen findest du natürlich auch in den Shownotes. Aktuell haben wir eine Kapitalrendite von 30,57%. Eine Bruttomarge von 56,31, eine operative Marge von 21, eine Cash-Conversion von 110, eine Zinsabdeckung von 36,73 und eine Free-Cashflow-Rendite von 4,93. Also wir suchen auf jeden Fall Cashflow-Unternehmen, die richtig viel Geld generieren. Könnt ihr uns auch super gerne nochmal in die Kommentare schreiben. Wie gesagt, ihr seid automatisch gleich mit dabei. Wir brauchen noch ein bisschen mehr Free-Cashflow-Yield, weil dann sind wir in allen Punkten besser als unsere Benchmark, der S&P 500. Und was haben wir gekauft? Wir haben McKesson gekauft, Tomra, Hershey's, Accenture, Abbott Labs und MSCI. Also 5 Positionen. Und schauen wir uns mal an, aktuell, Marcel, die beste Position mit 330% im Plus ist Nvidia. Letzte Woche fantastische Zahlen. Microsoft mit 63% und Apple mit 53%. Ihr findet den Link aber nochmal in den Shownotes. Wir warten jetzt noch ein bisschen auf eine Erholung bei Block, um dann auch hier den Ausstieg einfach zu machen, weil sie nicht in das Konzept der Zahlen passen. Wir bedanken uns natürlich bei allen, die investiert haben. Und schauen wir nochmal ganz kurz uns The Future Starts Now an. Auch hier unfassbar, wie es bis jetzt eigentlich gelaufen ist. Auch hier in einem Monat gab es einen leichten Rücksetzer, aber wir haben hier natürlich Nvidia im Plus, Supermicrocomputer im Plus, beide über 200%, Meta 100%, Shop Apotheke 116%. Nur die Amazon, die du gepickt hast, ist so leicht mit 60% schlecht.
Ja, und 100% schade.
Mensch. Genau. Aber meine Picks, Costco 15%, Republic Services 10,8% und AutoZone ist jetzt im Plus. Ja. 1,4%.
Progressive auch bald.
Progressive, ne? Nur noch 2% im Minus und Nasdaq minus 15. Ob Nasdaq das noch schafft bis Ende des Jahres, aber ich bin optimistisch, dass das hier wahrscheinlich das beste Jahr wird für unsere Top 10 Picks.
Ja, ich glaube, das werden wir so schnell auch nicht wieder
toppen können. Das werden wir so schnell nicht wiederholen können. Aber nichtsdestotrotz muss man tatsächlich sagen, unser Wikifolio, was auf Fakten basiert, hat es geschafft, mit 0,5% diesen Monat den Markt zu schlagen.
Schön.
Deswegen freue ich mich sehr. Es scheint ein bisschen was dran zu sein an dem Ganzen, was wir machen. Was haben wir hier noch auf unserer Watchlist stehen? Da sind auch noch einige. Also schreibt uns die gerne. Wir prüfen sie auch tatsächlich alle. Ich habe BAT haben ja auch einige gesagt, sollten wir uns mal angucken, auch weil hier die Free Cashflow Yield für 16,45% ist, das ist natürlich enorm.
Ja.
Könnte man auch überlegen, ich weiß nicht, wie du es siehst, ob wir da charttechnisch eine Position aufbauen, ja oder nein.
Wir schauen uns das nochmal
an. Schauen wir uns nochmal an. Und was gibt's denn eigentlich bei dir Neues in deinem Depot? Das würde mich jetzt natürlich auch mal interessieren.
Ja, bei mir gibt es auch McKesson.
Ah, ganz wichtig noch, ja. Natürlich alle Infos zur Consorsbank,
ja.
Zu unserem Wikifolio, findet ihr in den Shownotes.
Vielleicht noch 1-2 Worte jetzt. Von dir, warum du so gerne Consorsbank bist.
Ich Kunde bin seit bist. Jahren zufrieden. Ich kann überall Geld abheben. Ich habe da ein Girokonto, ich habe da ein Depot. Mein Kleiner wird da ein Depot kriegen. Wir haben Tagesgeldkonten. Ich habe keine Bad Experience mit der Consorsbank. Ja.
Okay.
Ich rufe da an, wenn ich was haben will. Ich schreibe eine Mail. Habe ich auch nichts Schlimmes. Ich kann Sparpläne machen, ETF, kostenlos auch teilweise. Ich kann über Aktiensparpläne, das ist mein Riesen. Plus einfach auch die Dividenden wieder anlegen ab 10 Euro. Ich finde es einfach geil.
Okay, ja. Was soll man da noch sagen?
Punkt.
Ja?
Und nächste Woche kriegen wir auch wieder eine Markteinschätzung von der Consorsbank.
Das ist
werden wir dann auch spannend. Hier wieder mit einspielen. So, jetzt aber.
Mein Kauf oder meine Käufe diesen Monat waren ich unter anderem auch McKesson. Also wir haben es nicht nur im Wikifolio zu uns gekauft, sondern tatsächlich auch in meinem eigenen Depot. Ist ja eine volle Position direkt gelandet. Ist ein Dauerläufer, lasse ich halt auch im Depot. Ist als Buy-and-Hold-Position gedacht, werde ich also nicht mehr beachten.
Ich werde bestimmt auch noch nachziehen. Wo habe ich sie denn? Wikifolio, Watchlist, McKesson. Warum sind die hier nicht mehr drauf?
Na toll.
Ach, hier.
Aha.
Also auch eine Kapitalrendite, 80%. Brutal. Die Margen muss man hier außer Acht lassen, ist ein Händler. Cash Conversion, ja, 129%. Interest Covers, 49. Und noch eine Free Cashflow Rendite von 7,81%, Marcel.
Ja.
Tolles Unternehmen.
Ich sag mal, auch der historische Chart lässt keine Lügen offen. Also das sieht man ganz klar, dass es einfach weiter läuft und läuft und läuft. Dauerläufer eben, und das möchte ich eigentlich am liebsten im Depot. Außerdem habe ich im Tief gekauft, und das kann ich mit Fug und Recht behaupten, da es am Anfang des Monats war, Technoclass gekauft. Und hier ist der Rebound oder Rebound durchaus denkbar weiterhin. Ich finde, diese Bewertung ist irrwitzig.
Was machen die nochmal?
Genau, Technoclass. Also, um nochmal drauf einzugehen, Technoclass ist ein Spezialist für eben tatsächlich Hausglaswände. Also sprich, wenn es irgendwo architektonisch irgendwelche neuen Gebäude gibt, also jetzt klar auch im privaten Sektor, aber vor allen Dingen auch, ich sag mal, in großen Gebäuden, in irgendwelchen öffentlichen Gebäuden und so weiter, dann sind natürlich sehr viele verspiegelt und verglast, und sie haben ein ganz spezielles Glas, auch eine gewisse Technologie und auch Know-how, um genau solche Gebäude abzubilden. Also ich glaube, das beste Bild kann man sich selbst auf der Webseite machen, und die verfolge ich jetzt schon eine Weile, die waren auch bei den Quartalszahlen ultra gut. Danach ging es trotzdem erstmal abwärts. Also, man hat viele Gewinne mitgenommen. Für mich nicht ganz nachvollziehbar. Klar, man hat natürlich so dieser private Häusermarkt, der so schwächeln könnte. Das ist ja auch nur so im Konjunktiv zu sprechen, ne? Also, bisher sieht es ja doch ganz gut aus. Und Warren Buffett investiert ja auch in Häuser. Und ich glaube, dass es nach wie vor immer noch gut dasteht. Und wenn ich mir die Bewertung anschaue, gerade auf KGV-Basis, für ein Unternehmen, was so gut wächst, da muss ich sagen, weiß ich nicht, Philipp. Ich glaube, es ist selbst als Bewertung für dich gut, und die Wachstumszahlen der letzten Quartale waren wirklich ordentlich, über den Erwartungen.
Schöne Margen.
Ja, genau. Also ich finde, das sieht fundamental
sehr, sehr gut aus. Dividende gibt es auch, fast 1%.
Genau. Ein Unternehmen, so ein bisschen hidden, muss man sagen. Also ist nicht das, was man als erstes mal so sieht. Und ich möchte diese Aktie einfach erstmal halten, bis die jetzt vielleicht erstmal aus dieser Bewertung rauswächst, weil ich glaube, hier ist noch einiges möglich. Ist natürlich spekulativ, ist ein kleines Unternehmen, auch mit den Risiken, die es dazu gibt. Für mich aber die Chance, das einzugehen, denn auch hier kann man durchaus mal eine Outperformance generieren. Deswegen habe ich im Tief, also bei 33 Euro, habe ich zugegriffen, und aktuell steht sie bei knapp 40. Ja. Insofern war das schon mal kein schlechter Einstieg. Ein Trade, der nicht aufgegangen ist, wo ich aber gleich von vornherein gesagt habe, das muss man sowieso mit Vorsicht genießen, ist SolarEdge. Nachdem sie abgestraft wurden und nochmal abgestraft wurden, also sprich nicht die erste Welle, sondern die zweite Welle, hatte ich gedacht, jetzt probiere ich mal, gehe ich mal rein, schaue mir es mal an. Ich glaube, bei 170 Dollar waren das knapp. Wurde ich wieder ausgestoppt, daher auch gleich wieder der Verkauf dazu. Ist aber nicht schlimm, weil ich habe das so eng gesetzt, dass ich jetzt, sag mal, auch nach unten so wirklich abgesichert war. Das war mir wichtig, weil ich habe Enphase, da möchte ich nachkaufen, und SolarEdge möchte ich den Boden abwarten, und hatte hier erstmal auf einen kurzfristigen Rebound gehofft, der aber noch später erst eingesetzt ist. Und InMode. Auch
was
hier.
Was machen die nochmal?
InMode ist für chirurgische Schönheitsgeschichten, also alles, was so Operationen sind, hier liften, da dies. Und da ist InMode doch ziemlich erfolgreich, auch die Quartalszahlen, muss man sagen, das sieht wirklich insgesamt sehr, sehr solide aus. Die Operationen sind natürlich wieder angestiegen auch, das ist auch etwas, was hier natürlich Rückenwind gibt zum einen. Das charttechnische Setup sieht sehr, sehr gut aus, gefällt mir auch. Und InMode, auch immer wieder mein Liebling in unserer Community, kam oft immer mal, hier, schaut euch doch mal InMode an und so. Seitdem habe ich sie so ein bisschen im Radar mit, und jetzt habe ich die Chance mal genutzt, weil einfach auch charttechnisch sich gut angeboten hat. Die fundamentalen Daten haben gestimmt. Ich glaube, auch das KGV und die restlichen Bewertungsdaten sind nicht zu verachten. Insofern auch das eine Position, die ich jetzt nicht als Buy and Hold sehe.
Ja.
Genauso wie Technoclass übrigens auch. Also hier eher als langfristig, mittelfristigen Trade. Mal schauen, wo die Reise hingeht. Und falls das nach hinten losgeht, werde ich natürlich auch relativ zeitnah auch cutten. Aber ich glaube, bei dem bin ich sehr, sehr guter Dinge. Und natürlich mein Sparplan für McDonald's hat wieder ausgelöst. Und der kann einfach weiterlaufen. Philipp, bei dir gab es auch einiges Neues.
Ich habe für meine Verhältnisse, ich weiß gar nicht, ob ich so sparsam war.
Ich glaube, du hattest so viel Zeit. Du hattest mehr Zeit als die, du warst arbeitstechnisch.
Aber ich hatte immer noch mehr Geld als Zeit.
Ist auch immer wichtig.
Also ich habe nichts verkauft, aber habe 3 Aktien gekauft und volle Positionen gemacht. Als allererstes hatte ich Otis gekauft. Habe ich schon lange angekündigt. Und warum Otis? Ich mache es einfach nochmal kurz auf. Ich kann es, glaube ich, super nachvollziehbar begründen. Also, wir haben natürlich ein Geschäft, Aufzüge, Rolltreppen. Ich gehe davon aus, es wird immer mehr in die Höhe gebaut, deswegen die Aufzüge. Rolltreppen ist so eher so ein Beifang für sie, ja. Da gehen sie aber auch viel, dass sie sagen, naja, Bahnhöfe, Flughäfen etc. Also Shoppingcenter sind sie gar nicht so groß dabei, sondern Bahnhöfe, etc., ja. Flughäfen etc. Mhm. Und da haben sie eine geringe Marge, also ungefähr knapp 10%. Aber dann geht's richtig ab. Jährliche Wartung, Servicegeschäft, Reparaturen. Du willst es auch einfach, deine Mieter erwarten auch, dass so ein Aufzug funktioniert, weil dafür zahlen sie ja natürlich auch. Und da sind die Kosten einfach enorm. Also da hat man eine Preissetzungsmacht. Da kann ja auch kein anderer ran. Da ist man, hat man einfach einen riesen Login-Effekt. Ja, also diese Fahraufzüge sind ja auch lange in den Gebäuden, weil es auch viel zu teuer ist, aus einem bestehenden Gebäude einen Fahrstuhl rauszureißen, da einen neuen reinzureißen. Also das sind Kosten, die sind unfassbar. Und die Kennzahlen, die sie haben, also die Kapitalrendite, Marcel, 68%, ja. Cashflow, sie generieren richtig viel Cash, auch hier 115%. Schöne Cashflow-Rendite, 4%. Also hier wird viel, viel Cash gemacht, deswegen eine volle Position habe ich erworben zum 15-fachen des Enterprise Value durchs EBITDA, 15,5-fach. Also ich glaube, kann man mitgehen, warum ich mich für Otis entschieden habe, oder?
Absolut. Und eins kommt ja hinzu, wer Mieter ist, der sollte sich mal die Nebenkostenabrechnung anschauen, die Betriebskostenabrechnung. Da steht dann sowas wie Aufzug auch und da sieht er erstmal, was das für ein Teil überhaupt ausmacht in der Miete. Ja. Und wer Eigentümer ist, weiß es sowieso.
Was hältst du denn von der Otis-Aktie?
Nee, ich bin völlig bei dir. Ne? Also tolles Geschäftsmodell.
Was sagst du denn charttechnisch?
Ja,
also in einem Jahr 20%, year-to-date 8,78%. Ich bin eigentlich zufrieden.
Richtig, genau. Also das kann sich auch wirklich sehen lassen. Ist ein tolles Unternehmen, was wirklich auch ordentliche Renditen abwirft, wie du schon eben sagst. Und charttechnisch sind sie natürlich eher ein Defensivwert. Also das klingt jetzt nicht bei 20% Anfang des Jahres, aber insgesamt muss man sagen, eher ein Defensivwert gewesen in den letzten Jahren. Aber tatsächlich sind sie nah dran, das Allzeithoch zu brechen bei 92,50. Wenn dies der Fall ist, ist der Weg nach oben frei. Und dann hat man hier eine tolle Tasse mit ohne Henkel aktuell noch. Also der Henkel könnte noch gebildet werden, muss aber nicht charttechnischerseits. Und die Tassenbildung ist häufig ein Zeitraum von 2 Jahren auch immer gut, wenn es dann ausbricht. Geht auch mal die Rendite schnell nach oben.
Ich glaube auch tatsächlich, also sie sind ja entstanden, als United Technologies und Raytheon Technology, also Raytheon zusammengegangen sind. Da waren sie ja eine Ausgliederung von United Technologies und ich glaube tatsächlich auch hier habe ich einen absoluten Dividendenwachstumswert gefunden. Sie werden viel Cash auch über Dividendenaktienrückkäufe an ihre Eigentümer zurückgeben. Allein der Payout Ratio ist gerade mal bei 37%. Sie erhöhen aktuell schon regelmäßig die Dividenden. Sie haben auch erst, also sie zahlen erst seit 2020 eine Dividende. Damals waren es $20, jetzt sind es schon 34 und ich glaube, hier geht es in großen Schritten nach oben und ich glaube, die persönliche Dividendenrendite wird auch hier nochmal in ein paar Jahren, in 10 Jahren sehr, sehr gut sein. Als nächstes habe ich gekauft MSCI, also die MSCI Inc., Anbieter von Indexfonds und die meisten, also sie bieten nicht die Fonds tatsächlich an, sie bieten tatsächlich nur die Informationen an, also sie sagen BlackRock das und das, müsst ihr kaufen, verkaufen etc. pp. Und auch hier ist es relativ schwierig, wieder rauszukommen. Und wie sieht man, ob ein Unternehmen einen Login-Effekt hat? Ich zeige es einfach mal ganz klar an den Margen. Bruttomarge 82%, Nettomarge 53%. Sie haben eine Kapitalrendite von fast 50%. Sie haben eine Cash-Conversion von 117%. Qualität hat ihren Preis, das muss man einfach sagen. Man bezahlt aktuell das 27,7-fache des Enterprise Value durchs EBITDA. Also die Aktie ist nicht billig. Man muss sie wahrscheinlich auch lange halten. Aber dazu bin ich bereit. Da habe ich Bock drauf. Und meine Idee ist dahinter, wer jetzt einen ETF-Sparplan haben möchte, der hat immer noch einen, ja. Also auch wenn es zurückging der Markt letztes Jahr. Aber ich glaube, nächstes Jahr könnten wir auch hier, wenn die Zinserhöhungen durch sind, die ersten Zinssenkungen kommen, werden auch wieder mehr Leute in den Kapitalmarkt gehen. Und ich glaube, dann ist auch hier der ETF-Sparplan mit MSCI-Produkten einfach, werden wir hier positiv überrascht werden.
Ja, da kommt ja noch hinzu, Philipp, dass zum Beispiel die Banken in den USA aktuell sehr viel Gebühren nehmen, zum Beispiel für Geld abheben.
Ja.
Da gibt es mittlerweile bei Fremdbanken, wenn du da Geld abhebst, $5 je Abnahme.
Ehrlich?
Das ist natürlich viel Geld, das hast du hier eher, ich sag mal, nicht so oft. Da musst du schon wirklich sehr unglücklich stehen vor dem Geldautomaten. Und was auch noch hinzukommt, es gibt dann auch wieder Kontoführungsgebühren und auf Cash, obwohl man eben auch eine Zinslast nicht weiterkriegt. Also sprich, irgendwo muss das Geld angelegt werden.
Ja.
Und ich glaube, das wirst du völlig recht haben. Also die MSCI wird davon sehr wahrscheinlich profitieren.
Sie haben in den letzten 5 Jahren im Schnitt ihre Dividende um 25% pro Jahr angehoben. Also auch hier wieder eine Cashmaschine. Und die Aktie hat 20% in den letzten 12 Monaten zugelegt. Ein weiterer Kauf diese Woche.
Da war ich überrascht, trotzdem.
Aber ich glaube, auch hier habe ich wieder nachvollziehbare, rationale Gründe mitgebracht. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das Unternehmen auf Jahre halten werde. Nämlich BAT, British American Tobacco.
War Publikumsliebling übrigens.
Publikumsliebling, also es gibt fast 9% Dividende. Aber auch hier wieder die Kennzahlen. Ja, also wir haben eine Bruttomarge 82%, eine operative Marge von 42%, Cash Conversion 147% und eine Free Cashflow Rendite von 16,45% und man kriegt das alles für 6,71-fachen des Enterprise Value durch das EBITDA. Und wo ist meine Spekulation oder meine, ich würde es eher als langfristige Spekulation sehen, okay? Also ich glaube, wir haben aufgrund der hohen Dividende schon mal irgendwo einen Boden. Also 9% Verzinsung gibt es hier erstmal im Jahr. Ich glaube auch nicht, dass bei dieser, also bei dieser Ausschüttungsquote von knapp 60-65% wird die Dividende nicht gesenkt. Sie wird eher erhöht werden.
Entschuldige, dass ich dir reingehe. Ja? Wir sagen ja manchmal, man muss aufpassen bei Dividendenrenditen über 5%.
Ja.
Das grundsätzlich stimmt das. Darüber würde ich skeptisch sein, aber ich glaube, bei BAT ist das wirklich gerechtfertigt. Sie können es sich eben leisten.
Genau.
Das möchte ich mal vorwegnehmen, weil sonst sagen, Mensch, ihr sagt immer, Dividendenrendite nicht so hoch. Das stimmt, aber bei 9% bei dem finanziellen Konstrukt muss man sagen, Hut ab.
Also aktuell sind es, ich glaube, 8,25, also zwischen 8-9%. Nächstes Jahr, ich gehe auch davon aus, dass sie wieder erhöht werden wird. Wir haben Monstermargen und jetzt darf man eins nicht vergessen. Es gibt, und das ist Fakt, mehr und mehr Raucher auf der Welt und sie wachsen zweistellig bei ihren Alternativen, den gesunden Alternativen, diese ganze Vapes, Glows und wie es alles heißt. Und sie haben angekündigt, sie werden nächstes Jahr profitabel damit werden und sie erwarten Nettomargen von 60%. Jetzt schaue ich mir an, aktuell haben sie Nettomargen von 42%. Ich vermute, wenn sie das liefern, wird es hier ein richtiges Surprise-Surprise geben. Das heißt, das Unternehmen wird beim Gewinn überraschen. Sie werden Aktien zurückkaufen, sie werden die Dividende erhöhen. Vermutlich werden sie sogar den Umsatz leicht steigen lassen. Und wir sind hier in der Nähe des 52-Wochen-Tiefs.
Sehr nah.
Ich glaube einfach nicht, dass es hier noch weiter runtergeht. Deswegen habe ich hier mit vollen Händen zugegriffen. Ich glaube persönlich, wenn diese Aktie sich vielleicht verdoppeln sollte, relativ zügig wäre ich hier raus wieder. Also das ist für mich jetzt nicht, wo ich 30 Jahre jetzt noch investiert sein möchte. Aber ich lasse es jetzt einfach mal laufen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es hier noch viel weiter runter geht. Ich kriege meine 9% Verzinsung auf das eingesetzte Kapital oder 8. Werde von steigenden Dividenden profitieren und werde davon profitieren. Und wir haben ja selber darüber auch schon gesprochen. Dieses ganze Thema, diese Sticks oder was das ist, das sind ja Abfallprodukte von dem, was Raucher nicht mehr rauchen würden, ja?
Nein. Also ich möchte, um das mal aufzuräumen, nochmal. Ne? Also ich erkläre es nochmal gern. Es gibt ja zwei verschiedene Systeme bei den E-Zigaretten. Ja, es gibt einmal diese Glow zum Beispiel oder auch IQOS, die verglühen bei 300 Grad. Das heißt, da wird richtiger Tabak auch verglüht, nicht verbrannt, deswegen weniger Schadstoffe, deswegen nicht gesund, sondern weniger schädlich.
Okay.
So würde es die Industrie selber sagen.
Okay,
Entschuldigung. Interessanter Punkt ist aber, dass in diesen Tabak, in den kleinen Stäbchen, die da drin sind, wenn man die IQOS oder in die Glow reinschiebt, dass darin die Tabakreste drin sind, die nicht in die Zigaretten passen. Sprich, das sind eigentlich Abfallprodukte, die sonst eher zu dem Grob-Tabak, was man sich selber dreht, sonst verarbeitet wurde, aber ja deutlich billiger ist. Nimmt man das jetzt quasi, verknappt das andere, was das Selbstdreh-Tabak ist, und gibt es tatsächlich in diese IQOS oder auch Klo, Zigarellos oder wie man es auch immer nennen möchte, die man da rein, die Sticks am Ende dort reinsteckt. Das heißt, man macht eigentlich aus fast Abfallprodukt, beziehungsweise aus Nebenprodukt ein Hauptprodukt, was noch mehr Marge erzielt.
Genau.
Das ist natürlich ein wirtschaftlicher Hebel, der macht richtig Spaß für die Tabakkonzerne. Das gilt für Philip Morris, das gilt für Bud, für alle anderen auch. Und jetzt geht's noch die Liquid-Geschichten, also E-Shishas und Co.,
genau,
die sicherlich aus Umweltbedenken sehr schwierig sind, aber rein vom finanziellen und wirtschaftlichen Bereich schon eine sehr, sehr interessante Geschichte sind, weil sie einfach, natürlich gehört nicht viel dazu, dieses Glycerin da zusammenzusetzen, ne? Also dieses, was da halt verdampft wird. Ne? Ob das jetzt gesund ist und weniger schädlich, das mag ich auch bezweifeln, muss jeder selber wissen. Deswegen sind wir jetzt glücklicherweise in einer freien Welt.
Ich habe meinen Arbeitskollegen gesehen, der hat sich das dann so reingefüllt in dieses Ding.
Ja gut, ja, das ist, aber damit profitierst du ja nicht.
Ja, ich dachte aber erst, dass er jetzt seine Augentropfen oder seine Fußcreme raucht.
Kontaktlinsen.
Unfassbar. Aber kommen wir zurück zu Bud. Also, minus 35,33% hat die Aktie in 10 Jahren gemacht. Die hat nichts gewonnen und ich glaube, die Zeiten sind hier einfach auf Volldampf voraus.
Ja, Charttechnik muss ich vielleicht noch dazu sagen. Ja. 31,3 ist, also 31 Euro umgerechnet ist die Unterstützung. Die hat jetzt mehrfach gehalten. Die Seitwärtsphase, die geht jetzt schon seit 2019 so. Hält so natürlich erstmal weiter an. Ist erstmal stabil, weil Unterstützung passt. Die ist nicht weit weg. Du hast schon gesagt, 42 Wochen tief liegt nicht so weit entfernt. Sicherlich kann hier mal noch ein Abstecher in Richtung 27, 28 Euro umgerechnet passieren. Aber dann ist ja trotzdem noch die Rendite immer noch da, bezüglich der Dividende, die man sich auch leisten kann, die nicht in Gefahr ist, dass sie ausfällt.
Genau.
Insofern bin ich bei dir. Ich glaube, das Chancen-Risiken-Verhältnis ist recht gut für Bud. Und ich glaube,
ich bin gespannt, wie lange ich, also schon. Es ist für mich kein auf 30 Jahre investen.
Ja, beziehungsweise wenn die dann bei 60 ist und dann die Dividenden dann doch wieder stark erhöht, hast du natürlich eine persönliche Dividende, die dir wurde vielleicht
also auch schon. Also ich warte mal ab, es ist jetzt nicht so, dass ich morgen verkaufen will, aber es ist jetzt auch nicht, dass ich sie mit ins Grab nehme.
Ist ja ähnlich wie bei Vonovia, wenn du jetzt reingehst und berechnen würdest mit dem Einkaufspreis, dass sie die Dividenden von mir aus vor Corona noch zahlen würden, dann hast du natürlich eine persönliche Dividendenrendite, die ist so hoch, dass du da vielleicht dumm wärst zu verkaufen. Hm. Insofern wirst du diese Situation dann vielleicht neu beurteilen müssen.
Genau. Wir werden sehen.
Sonst hast du nichts verkauft, wie immer. Und ich habe ein bisschen was verkauft. Und zwar, ich habe letzten Monat schon gesagt, ich habe MongoDB gekauft mit als Trade. Und da ist er geschlossen worden, weil der Markt unter Druck geraten ist, gerade auch bei den Performance-Werten, also bei den Tech-Werten. Und da ging es dann in die Todeszone für diesen Trade. Und damit war das Ding auch gegessen. 6% Minus, kein Thema. Alles gut, gehört dazu, hätte auch nach oben laufen können. So wie zum Beispiel bei Doc Morris. Dort habe ich die Gewinne mal mitgenommen, nachdem die Aktie wirklich wieder durchgestartet ist und auch nach wie vor sehr, sehr gut läuft. Aber ich wollte mich konzentrieren auf das Thema ehemalige Shop-Apotheke. Ich sehe die stärker noch aufgestellt, vor allem, weil die noch wachsen. Doc Morris hat eher stagnierende Umsätze gemeldet. Ich bin mit 80% plus raus. Ich glaube, das war auf der Kurze der Haltedauer von, ich glaube, 5-6 Monaten wirklich kein großes Problem. Freue ich mich über die 80%, nehme ich gerne mit und habe damit dann in Mode gekauft gehabt. Insofern bin ich glücklich darüber.
Dann erzähl doch mal, was lief denn richtig gut diesen Monat in deinem Depot?
Also überraschend gut. Ich habe ja noch eine Teamviewer-Position. Die ist ja mittlerweile aus den Tiefs enorm weit rausgewachsen. Ja. Also tatsächlich
bringt die Manchester United-Werbung was?
Das ist die Frage. Ne? Ob die mehr gekostet gebracht hat, das ist wahrscheinlich wie immer im Marketing schwer zu tracken. Aber immerhin 10,2% im vergangenen Monat und eigentlich auch im Aufwärtstrend. Und auch die Quartals, seine fundamentalen Daten stehen eigentlich gut da. Insofern habe ich mich dafür entschieden, noch weiter zu halten. Arista Networks, alles pulverisiert, auch den Markt locker outperformt, 21,3%, sind natürlich wahnsinniger Profiteur vom ganzen Rechenzentren-Ausbau, da sind sie natürlich voll mit dabei und auf Allzeithoch notiert die Aktie und behalten, da wird auch nicht viel verkauft, also läuft auch gut, ich glaube jetzt insgesamt auch knapp 50% im Plus. Fastly mit 28,6%, kommt auch immer weiter raus aus diesem Thema, ist auch wirklich im Aufwärtstrend, gefällt mir auch gut, bin ich und bleibe ich investiert, bis da, erste Wolken wieder am Himmel stehen. Bei dir?
Visa, plus 5,01%. Ich glaube, diese Aktie wird auch noch ordentlich überraschen. Weißt du warum? Sie wollen die Gebühren erhöhen.
Ach so, ja.
Mastercard auch, habe ich bei Barron's gelesen.
Klingt das nicht nach Kartell?
Wenn die beide erhöhen wollen? Beide aufgrund von Kosten erhöhen müssen.
Dann muss American Express
das
dann billiger.
Dann muss American Express ist ja immer noch teurer. Ich glaube, eben. Das ist vielleicht auch so ihre Argumentation.
Das kann sein.
Humana, 5,74%. Und Constellation Energy 11,79%. Und das ist, ich muss es einfach mal sagen, die nächste Aktie, die auf dem Bereich dreistellige Renditen gehen wird.
Okay.
Also ich bin jetzt bei 92%, war schon bei 98 sogar, glaube ich.
Ja, super gelaufen, die Aktie, ja.
Die Aktie war ein mega Pick.
Ja, der nächste Rücksetzer ist auch vielleicht ein bisschen unter $100 und jetzt sind sie bei 105. Also da also wird sich dann wieder der Kurs fangen an den gleitenden Durchschnitten. Ja. Also sprich, hier ist der Aufwärtstrend top intakt.
Also die Aktie, ich bin total gespannt, welche so meine Top-Aktie des Jahres wird.
Buy and hold auf jeden Fall.
Ja, ich bleib dabei und ich guck gerade mal, bis jetzt die beste Aktie in meinem Depot dieses Jahr ist, oh, Broadcom noch mit 54%. Und Constellation Energy, ja, 20%.
Ja, na gut, hast du letztes Jahr schon ordentlich Dividende.
Ja, also letztes Jahr ging sie richtig ab.
Ja, genau. Also da sind ja die 20% wieder auch stark, dass man jetzt trotz der Performance
aber letztes Jahr. Aber auch Microsoft Jahr, 31%. Unfassbar.
Weil viele, die so gut dieses Jahr gelaufen sind, heißt ja, haben ja letztes Jahr viel verloren. Ne? Ja. Das ist ja hier nicht der Fall, deswegen ist das wirklich eine Performance, die sich sehen lassen
kann. Ich bin gespannt, wo die Reise hingeht. Aber ich glaube auch Visa wird nochmal positiv überraschen.
Ja, Visa kurz vom Allzeithoch, ne? Das haben wir auch nicht vergessen. Also hier hat sich jemand schön durch diese, naja, ich sag mal, ruhige Phase gemogelt und jetzt geht's dann halt doch wieder hoch.
Bei Visa haben wir auch noch bald eine Erhöhung der Dividende.
Voraussichtlich. Wahrscheinlich halt, ne?
Also da würde ich Geld draufsetzen. Habe ich ja sogar.
Eine Wette.
Aber sie erhöhen eigentlich immer sehr zuverlässig im, wann werden sie es bekannt geben? Wahrscheinlich so im Oktober.
Ja.
Aber eigentlich erhöhen sie immer im Oktober.
Ja, meistens auch so 20%, ne?
Ich bin gespannt. Ich schau mal ganz kurz, wie.
Ich glaube, letztes Mal waren es 20%.
Der Durchschnitt ist in den letzten 5 Jahren 16,89%. Wollen wir eine Spekulation draus machen? Was sagst du? Was sag ich?
Ich sag, sie erhöhen um 20%.
Ich sag, sie machen 15. Oh. Und wer näher dran ist?
Ja, ich hoffe ich. Du hoffst hoffentlich auch ich.
Spekulatius als spekulieren.
Okay. Schreib's auf, damit das bleibt. Insofern, kann alles, ich meine, alles, was eine Dividendenerhöhung ist, ist für Visa natürlich immer super. Und die haben ja auch so viel Spielraum zum Erhöhen. Ich glaube, da gibt es jetzt wenig, was man riskieren muss. Ich würde schon mal mit meinem Flop 3 des Monats weitermachen. Auch da gibt es natürlich ein bisschen Schatten. Und zwar hat sich mit Block, ich sag mal, nochmal 27,6% nach unten entwickelt. Einfach aufgrund dessen, dass natürlich die Quartalszahlen nicht so überzeugt haben, wie es gewünscht war. Und ich sag mal, ohnehin, alle Quartalszahlen zu dem Zeitpunkt gerade enormst unter Druck geraten sind, wenn sie nicht, ja, also pulverisiert haben wie Nvidia. Ne? C-Limited, minus 43%. Da ging es natürlich rasch nach unten. Da war auch der Ausblick eher nicht so knaller. Und Upstart, minus 50%, nachdem sie ja, keine Ahnung, wie viel hunderte Prozent gestiegen sind, war das eine absolut gerechtfertigte Abkühlung. Und jetzt mal schauen, wo sich die Aktie wiederfindet. Aber all das sind kleine Positionen im Depot, wo ich jetzt, ich sag mal, nicht wenig Schaden im absoluten Summen hinnehmen musste. Bei dir?
Minus 5,82% hat die Aktie gemacht von LVMH. CrowdStrike minus 6,05, aber eigentlich wäre ich jetzt ja im Plus, also eigentlich wären sie raus.
Ja, stimmt.
General Mills minus 8,87, das hattest du ja sogar auch als Investment-Idee. Ich glaube auch hier nächsten Monat ist sie wieder auf grün.
Hättest du auf mich gehört, hätten die 8% jetzt hier sparen können.
Ja.
Ah, okay.
Ich glaube, dann hätte ich sie aber gar nicht. Dann hätte ich mir wahrscheinlich jetzt irgendwie, nee, ich glaube nicht.
Auch nicht?
Ich glaub, so
überzeugt bist du.
Oh, ich kann dir eins sagen. Ich habe gestern, kann ich ja mal sagen, als Eigentümer meines Unternehmens, habe ich ein richtig geiles Produkt gegessen, nämlich die Knoblauchecken von Knack und Back. Übelst lecker. Also so Blätterteig schön mit Butter. Ich dachte erst, als ich die Packung aufgemacht habe, dass diese Knoblauchbutter zum so Dippen ist. Ach so. Aber nein, man musste sie noch draufstreichen. Und mein Gott, da brat mir einer einen Storch.
Ja, also, nee, ist schön für dich.
Da läuft mir schon wieder das Wasser im Mund zusammen.
Ja. Gilt nicht für die nächsten Liebe, das ist ganz klar, ne? Weil das riecht natürlich.
Ja, und weißt du, was dann meiner Frau mir aufgefallen ist? Wir erwarten ja immer noch unser Kind. Oh Gott, wenn der jetzt heute kommt, dann fahren wir dann 4 Knoblauchecken, hat jeder gegessen.
Das war ein Fest. Ja. Nein, guten Appetit. Deine Top überhaupt im Depot würde mich jetzt mal noch interessieren.
Microsoft 123%, Visa 128% und CrowdStrike 205%. CrowdStrike könnte jetzt mal wieder ein bisschen in die Pushen kommen.
Hat Visa jetzt Microsoft überholt in deiner
Ranking?
Stimmt. Ja, ich glaube, ne?
Ja.
Musste ja dann.
Ja. Interessant.
Bei dir? Ja, CrowdStrike, ja stimmt, über 205% mittlerweile bei dir, ne? Auch gut. Erfreulich. Bei mir Amazon auf Platz 3, 213%. Ja. Apple weiterhin stabil und stark, jetzt kurz vor der Veröffentlichung der iPhone 15 Modelle mit knapp 296%, also sprich fast 300.
Ja.
Und Nvidia nach den Quartalszahlen auch zwischenzeitlich mal bei plus 700%, jetzt mittlerweile 650%. Hier merkt man den Zinseszinseffekt, wenn die Aktie, was war das, die Woche mal um 0,4% gestiegen ist, dann hat das im Depot mehr als 1% ausgemacht. Also nicht im Depot, sondern natürlich in der Position. Ne? Also das macht Spaß. Natürlich halte ich diese Aktie und die Befürchtung, dass die Quartalszahlen nach unten reißen, ist ja, also wir haben ja die Nvidia-Zahlen noch nicht durchgekaut.
Ja.
Müssen wir auch nicht, weil die waren so spektakulär, unglaublich stark. Also auch der
Ausblick. Ich habe aber das Haar in der Suppe.
Wahnsinn.
Ich hab's. Willst du es wissen?
Ja, gern.
Sie haben nicht mehr verkauft. Sie haben nur Preiserhöhungen gemacht, weil nämlich die Produktionskosten, wenn man in die Bilanz reinschaut, die sind gleich geblieben. Und ich glaube, jetzt nicht nächstes Quartal, aber diese Marge, die sie haben, wird Wettbewerb anlocken. Das, also du zahlst ja aktuell $40,000 für Server von denen.
Genau.
$40,000.
Und warum werden sie es zahlen? Weil sie so einen Vorsprung
haben. Ich bin gespannt.
Also dieser Wettbewerb ist ja schon lange dran.
Aber warum verkaufen sie nicht mehr?
Sie haben erhöhen auch eine
Preise.
Ja, sie haben begrenzte Möglichkeiten. Das war ja schon immer so. Also die Verfügbarkeit von den Dingern war jetzt nicht so, dass sie jetzt irgendwo auf dem Baum wachsen, sondern die haben ja schon eine gewisse begrenzte Verfügbarkeit. Dementsprechend sind die Preise gestiegen, weshalb sie natürlich auch solche Umsatzsprünge sehen. Und überall auf der Welt wird das nachgefragt.
Ich bin gespannt.
Das wird spannend. Also ich glaube, das größte Risiko, was man gerade bei Nvidia sehen kann, ist tatsächlich, ja, dass Regulatorik sagt, hier bitte nicht mehr an Saudi-Arabien verkaufen, weil die wiederum dass die Chips nach China weitergeben, was ja eigentlich nicht gewollt war. Und ich glaube, da können es vielleicht mal hier und da noch ein bisschen. Aber insgesamt, die Nachfrage ist so groß nach den Produkten, dass sie selbst mit den 16 Milliarden fürs nächste Quartal, glaube ich, trotzdem noch so konservativ sind, dass es zumindest locker erreichbar ist für den Chef, weil so macht das ja immer. Selbst ich diese wahnsinnigen
Aussichten. Ich bin so gespannt.
Ja, absolut. Also das, Hut ab. Ich glaube auch, dass es so weitergehen wird. Ja, deine Flop im Depot.
Denner hier, minus 14%. American Tower auch minus 14% und Realty Income minus 15%.
Naja, alles solide.
Ich bleib dabei.
Ja, ich glaube,
da bei dir?
Gibt's eher was.
Wir müssen mal ein bisschen Gas geben hier schon.
Ja, über 1,10 hier. Entschuldigung für alle, die joggen. Es tut mir leid für die Ehrenrunde.
Immer weiter, immer weiter.
Ja, aber wir wollen ja Qualität liefern und nicht nur auf die Zeit schauen. Deswegen okay. Hat natürlich auch C-Limited bei mir hier Platz 3. Jetzt nach dem Absturz natürlich
ja.
Minus 79%. Upstart minus 84% und Teladoc minus 86%. Ja, alles deine Position, wie gesagt, ist verkraftbar.
Depot-Performance.
Ja, heute zum Donnerstag wäre es anders, aber aktuell nachdem waren es 3,2% minus, aber wie gesagt, ich hatte ja letzte Woche, letztes Monat, glaube ich, fast 10 gehabt oder irgendwie sowas und das war natürlich schon schön, insofern normale Beruhigung.
Ich habe minus 1,17, die Nasdaq 100 minus 1,87, der MSCI World minus 1,61, The Future Starts Now, das Wikifolio, unsere Top Picks minus 2,92% und Top of the Pops, euer Gewinn fürs Gewinnspiel. 0,05% Markt outperformed und uns beide, wir haben uns selber geschlagen.
Mit unserem eigenen Wikifolio.
Also wie gesagt, kommentiert und ihr seid mit im Lostopf.
Warum? Weil wir natürlich auch weniger Risiken im Wikifolio eingehen. Ja. Also ich sag mal, Investitionen wie Technoklasse, wo man gewisse Risiken mit hat, wo man auch Chancen hat natürlich.
Das stimmt, ja.
Ist da natürlich outgesourced. Wir haben dort natürlich eher so das Beste vom Besten rausgesucht.
Genau.
Nur für die Community.
Dividenden.
Du darfst anfangen.
Ich. Procter & Gamble, Realty Income, ASML, Paychecks. Und da habe ich ja auch so eine schöne Tabelle. Weißt du, wie hoch meine persönliche Dividendenrendite jetzt schon ist? 4,68%.
Schön.
Die aktuelle Dividendenrendite ist bei 2,47%.
Das sagt einiges, ja? Über das
Wahnsinn.
Thema. Absolut. Starbucks war auch bei dir
dabei. Ja, ne? Starbucks war auch noch mit dabei. Und meine Frau liegt mir schon in den Ohren wegen der Pumpkin Spice Latte. Und weißt du, was Starbucks jetzt noch richtig, richtig gut macht?
Ja.
Per App schicken die jetzt schon, dass du, wenn du die App hast, darfst du sie schon vorab testen.
Wow.
Musst du aber trotzdem bezahlen.
Na klar.
Wow.
Ja, oder? Wie?
Ja.
Ich sag mal, wie Premium kann man einen Kunden behandeln? Das ist doch super.
Ja,
ASML. Bei dir? Bin ich auch dabei. ASML, Paychecks, Starbucks natürlich. Amerisource Bergen hat das erste Mal in meinem Depot gezahlt. Ich freue mich darüber.
Ja.
B. Riley Financial ist mit dabei. Stryker hat gezahlt. Apple, AT&T nach wie vor. JP Morgan Chase hat ebenfalls bezahlt. Also schöner Dividendenmonat und deine Kaufkandidaten sind auch interessant.
Ja, und du musst mich zwingen.
Bitte.
Ja, also ich mache ja gerne halbe Position und mache sie da nicht voll und ich will jetzt einfach für mich Procter & Gamble und Royalty Pharma mache ich im September voll.
Okay,
und bei Royalty Pharma
werde ich dir sagen, nein, tu es erstmal noch
immer
nicht.
Immer noch nicht.
Aber du kannst natürlich gern tun, aber denk an General Mills und warte
aber auf den guten Zeitpunkt. Aber wie weit geht das denn hier noch runter bei Royalty Pharma?
Du hast mal irgendwann gesagt, wenn eine Aktie 50% fällt, kann sie noch weitere 50%
fallen. Ach, die fällt doch nicht nochmal 50%.
Das ist unwahrscheinlich bei Royalty Pharma, aber selbst wenn es 20 sind, würdest du sagen,
oh. Glaubst du, die geht, na gut.
Keine Ahnung,
okay.
Ich bin kein Hellseher.
Dann mache ich Procter voll. Wie ist es denn bei dir?
Ja, das wäre vielleicht eher was. Tatsächlich auch wieder Solar Edge und Enphase als längerfristige Geschichte. Ich finde Solar Edge mittlerweile sehr, sehr günstig bewertet auch, muss man auch einfach sagen. Selbst Enphase kann man durchaus mitnehmen. Tesla interessiere ich mich nochmal hier vielleicht aufzustocken. Ich sehe hier einfach gerade den Thema der Cybertruck, der hat ja wahnsinnig viele Vorbestellungen und nach wie vor die Vorteile, die da nun mal da sind. Ja, und Bud finde ich schon irgendwo auch eine sichere Geschichte.
Komm,
ne?
Auf die dampfende Seite und dann machen wir nur noch so Shishas an.
Bin ich ja schon auf der dampfenden Seite.
Ja, weltweit, dann komm auf die weltweite Seite.
Ja, ich überleg's mir mal. Aber ist auf jeden Fall auf meiner Kaufliste.
So, kommen wir zur Community-Frage der Woche. Und die kommt von Markus. Möchtest du sie vorlesen, soll ich sie vorlesen?
Na los, hau mal raus.
Also, der Markus schreibt, eine Idee und Gedankenexperiment für die Community-Frage im Podcast. Und das Schöne ist jetzt, jeder, der Markus antwortet, ist auch wieder im Gewinnspiel. Ja, also, wären Eisenbahnunternehmen und somit Eisenbahnaktien nicht eher Profiteure von autonomem Fahren? Im Eisenbahnbereich müsste Autonomie ja eher und schneller möglich sein als im Straßenverkehr. Bessere Taktung durch KI in der Autonomie, geringere Personalkosten etc. Denke hier vorrangig an die Eisenbahnunternehmen in der USA im Vergleich zum sehr trucklastigen Güterverkehr dort. Deine erste Einschätzung, bitte.
Ja, kommt drauf an. Man sollte vielleicht auch mal schauen, wie die Unternehmen, die darin oder da tätig sind, die in das Thema KI überhaupt auf den Schirm haben, wie die selber das umsetzen wollen, weil wenn die das überhaupt nicht auf dem Schirm haben und das nicht nutzen wollen und werden oder keine Ahnung, das sollte man sich erstmal anschauen, ob das überhaupt eine Präsentation mit drin ist als Vision. Und wenn das drin ist, dann ist die Frage natürlich, wie es umgesetzt wird. Aber ich gehe davon aus und ich denke, der Gedankengang ist an sich richtig, ne, dass man natürlich mit weniger Personal, mit, ich sag mal, mehr Effizienz durch KI, ja, auch hier wieder Mehrwerte heben kann. Die Frage ist immer nur, hat dieses Unternehmen das überhaupt auf den Schirm und geht es das auch ernsthaft an?
Ich finde die Frage super interessant. Super, ist auch ein tolles Experiment. Ich glaube aber tatsächlich, das muss ich einfach mal kurz, ich bin mir nicht sicher, in wie hoch die Personalkosten so ins Gewicht fallen bei einem Eisenbahnunternehmen. Also du hast ein oder zwei Lokführer. Die müsstest du vielleicht ersetzen durch irgendwelche Techniker, also IT-Techniker, weil du brauchst immer einmal an Bord, falls was passiert, glaube ich, dass dann trotzdem einer mitfährt. Und ich glaube, was du wenig ersetzen kannst, auch bei autonomen Zügen, ist die Wartung. Ja, also die Techniker, die du auch brauchst, die Geräte warten und instand halten. Deswegen glaube ich, selbst wenn du alle Lokführer...
Ja, in Deutschland wäre das viel, ne?
Kein Deutscher, aber ich glaube jetzt in den USA, ich bin mir nicht sicher, ob das so ins Gewicht fallen würde.
Ja,
also es wird bestimmt einen Effekt interessante geben. Idee. Ich glaube auch, klar, die können autonom fahren, die Taktung etc. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, wenn man das spielen möchte, wäre dann vielleicht sowas mal eine Riesenspekulation, wenn es an die Börse kommt, Flix Mobility.
Oh, hundertprozentig.
Also absolut. Da wären die vielleicht genau der Richtige. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das Thema, ob die so stark profitieren werden davon.
Ja, das wird sich zeigen.
Wie gesagt, aber schreibt es uns gerne auch mal in die Kommentare, wie ihr es seht. Ich finde, es ist eine super spannende Idee.
Der Effekt wird wahrscheinlich beim Güterverkehr trucklastigerseits natürlich größer sein, ne? Weil da mehr Trucks draußen rumfahren. Also ist KI natürlich da wichtiger. Kommen wir zur Investmentidee der Woche. Ich habe es und mach's mal kurz. Rational den Küchenhersteller oder den Küchenausrüster mitgebracht. Warum? Wieso? Weshalb? Eigentlich auch wieder hier tolle Quartalzahlen, auch ich sag mal insgesamt gute Prognosen und Rational steht charttechnisch kurz vorm Big Picture Breakout, das heißt, hier gibt es bald, also vielleicht einen Ausbruch, ne? Der ist noch nicht geschehen meines Wissens nach, wenn ich es jetzt nicht verpasst habe, die Tage, ist tatsächlich ein interessantes Unternehmen.
Schöner, also du wirst nicht einsteigen.
Doch, tatsächlich ist der Ausbruch jetzt schon gelungen,
oh, steigst über die du jetzt
700%.
Ein?
Ich selbst nicht, finde aber, dass diese Aktie absolut kaufenswert ist und deswegen kann man sich das durchaus mal anschauen. Man soll sich das mal anschauen, natürlich eine eigene Meinung bilden. Ist ja wie immer wichtig, eine Investmentidee ist ja kein sicheres Amen, ne? Keine Frage. Bei dir die Investmentidee?
Meine Investmentidee ist ASML. Und wieso, weshalb und warum?
Wir sind investiert.
Wir sind investiert und ich glaube, wir werden sehr viel Spaß nächstes Jahr mit der Aktie haben und übernächstes Jahr. Warum? ARM hat einen Marktanteil von 99% aller Smartphones sind Chips von ARM verbaut, ja. Und das klingt super grandios, könnte aber gleichzeitig das größte Problem der Firma werden. Warum? Viele Kunden fühlen sich an ARM ausgeliefert und versuchen daher, sich jetzt aus der Abhängigkeit zu befreien. Und das kostet Geld. und eigene Produktion aufzubauen. Das kannst du nur mit den besten Maschinen machen, nämlich von ASML. Und jetzt könnte man da sagen, naja gut, eine eigene Produktion aufbauen. Aber diese Woche hat eine Handvoll von Chip-Unternehmen, also nicht Chips, sondern Chip-Unternehmen, ein Gemeinschaftsunternehmen gegründet, das mit ARM in Konkurrenz treten soll. Und weißt du, wer dabei ist in dieser Allianz? Qualcomm, Infineon, Bosch und NXP. Und also Qualcomm ist mit ihren Chips auch in fast jeden,
alle vier,
also in jedem Smartphone vertreten. Ja, ja. Und ich glaube, wer sowas aufbauen möchte, wie gesagt, braucht neue Maschinen, der wird viel Cash investieren müssen und das wird er machen bei der Aktie von ASML, bei dem Unternehmen.
Ist ja
im Monopol. Und deswegen glaube ich tatsächlich, könnte das zu einer großen Überraschung nächstes Jahr führen, selbst wenn vielleicht der Markt runtergeht, also die Chippreise fallen etc.
Auch der Smartphone-Markt.
Auch der Smartphone, könnte ich mir vorstellen, dass ASML nächstes Jahr Surprise, Surprise machen wird. Wir werden das, glaube ich, so in 3-4 Quartalen sehen.
Ja.
Wie siehst du das? Absolut. Was hältst du von meiner Spekulation? Ja, also von meiner Idee eigentlich?
Wir sind investiert beide, diese Vision teile ich mit dir. Ich glaube, überall der Ausbau wird, egal aus welchen Gründen, die Chips und Halbleiter werden weiter ausgebaut und dafür brauchst du halt dann auch die Gerätschaften von ASML, weil sie genau in dem, was sie da machen, mit den EUV-Anlagen natürlich auch state of the art sind und da kommt man nicht dran vorbei. Deswegen ist diese Aktie auch nie richtig billig.
Gut. Schauen wir uns die nächste Woche an, wie schaut's da aus mit Quartalszahlen?
Ja, also gar nicht allzu viel. Am Dienstag gibt es Zahlen von Zscaler. Das ist sicherlich mal spannend noch in dem Bereich. Jetzt noch, dem Okta auch sehr gute Zahlen geliefert hat.
Ja. Im Übrigen.
Asana wird noch berichten. Am Mittwoch gibt es noch Zahlen von UiPath, C3 AI, so ein Raising-Unternehmen. GameStop, Entschuldigung, hätte ich fast vergessen. Donnerstag gibt es noch Zahlen von Toro. Am Abend DocuSign. Auch immer wieder spannend und ja, Kroger noch am Freitag und dann gibt es noch ein paar Zahltage, richtig?
Genau, Montag, Pennon wird bezahlen, am Dienstag Pfizer, Walmart, Atmos Energy, Nordson, Invesco, am Mittwoch Southern Energy, Vulcan Materials, Donnerstag Johnson & Johnson, Kenvue wird bezahlen, Discover, am Freitag gibt es richtig viel, also Amgen, Moody's, Lilly, Costco, Parker. Dann haben wir noch dabei Dow Jones, Constellation Energy, Yum Brands, Otis, Rollins. Da kriege ich an einem Tag gleich 3 Dividenden. Also es lohnt sich, wach zu bleiben.
Parker Hennefein,
Raytheon Technologies zahlt auch nächste Woche am Donnerstag. Also hier ist einiges los. Ihr merkt es wird dunkel, es soll bestimmt gleich regnen. Marcel, ich glaube nicht, dass wir uns nächste Woche hier live und in Farbe sehen. Nächste Woche ist der Babyboy hundertprozentig da.
Okay.
Und dann würde ich sagen, machen wir mal Deckel drauf. Und dann bleibt mir eigentlich nur eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also, tut uns einen Gefallen und bleibt dabei und esst lieber Spekulatius, anstatt zu spekulieren mit Modern Value Investing. Ciao.
Ciao.